Die folgende Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, hallo und herzlich willkommen zum 24. Datenkanal. Wir haben es geschafft. Es waren doch nicht so viele hinter uns her, wie wir am Ende der letzten Sendung glaubten. Und wir konnten also weiterhin ein bisher unbeschwertes Leben führen, auch wenn Sie vielleicht hinter uns her sind. Aber ja, im Moment bin ich noch in Einzelbesetzung, aber der Jens wird, glaube ich, noch nachfolgen. Und ich werde jetzt einfach auch schon erstmal mit unserem Thema beginnen. Wir hatten uns nämlich überlegt, es wäre mal interessant, so allgemein über diese Problematik der Datensicherung des Backups zu reden. Also es ist ja auch immer so, wenn irgendwelche Daten gelöscht werden, wenn irgendwer dann mal aus Versehen etwas verkehrt gemacht hat, dann ruft man immer nach dem ominösen Backup. Und die Frage ist nun einfach, um was geht es eigentlich dabei? Was soll eigentlich so eine Datensicherung bedeuten? Was will man eigentlich damit erreichen? Und was wären eigentlich auch so geeignete Maßnahmen, geeignete Mittel, um diese Datensicherung herzustellen? Und ich kann jetzt auch gerade bei mir aktuell mit einem passenden Beispiel aufwarten. Das ist ja eigentlich ungewollt, aber es ist nur passiert. Ich brauchte wirklich mal mein Backup. Ich habe nämlich neue Festplatte, wollte im Prinzip die Daten von der alten Festplatte umziehen auf die neue, also rüberkopieren, habe das dann auch den ersten Teil kopiert, habe daraufhin dann die Festplatte umgesteckt, habe das System neu gebootet, hatte dabei im Prinzip ja die neue Festplatte wieder an den ersten Einschub gehangen und habe dann angefangen und wollte noch die restlichen Daten kopieren. Dummerweise ist mir dabei nicht aufgefallen, dass ich wiederum kopiere von der ersten auf die zweite Festplatte, die ich zuvor allerdings ausgetauscht hatte. Sprich, ich hatte dann plötzlich meine leere Platte zurückgeschrieben auf die volle Platte. Und an der Stelle war eigentlich die Daten weg. Also ich hatte, es kamen dabei noch ein paar andere Umstände mit leider hinzu. Ich weiß nicht, die Linux-Leute unter Umständen kennen es, wenn man im Prinzip so auf diese Partition zugreift. Ich habe hier an dieser Stelle wirklich ein reines DD gemacht, um die Platte umzuziehen und habe von einer Partition, also SDA1 auf SDB1 kopiert. Und an dieser Stelle ist im Kernel leider ein kleiner Bug drinne, der es einem erlaubt, über die Partitionsgrenzen hinauszuschreiben. Das heißt also, man hat dieses hässliche Problem, eben was mich hier auch an dieser Stelle ereilt hat, wenn man über die erste Partition hinausschreibt, schreibt man noch in die zweite rein. Das hätte bei mir noch so einen gewissen Datenverlust auch verhindert, weil ich die erste Partition vorher auch schon teilweise recht sicher kopiert hatte. Also die Daten waren da, das System selbst hatte ich ja gebootet. Aber es hat mir im Prinzip auch noch in die zweite meine eigentliche Datenpartition mit reingeschrieben und die war dann wirklich auch richtig Schrott. Es war an der Stelle dann auch nicht mehr allzu viel, oder doch, ich konnte noch recht viel retten, wo ich dann sehr erstaunt auch selbst war, was dieses EXT-Dateisystem, ich habe ein EXT4 laufen, und was man da dann eigentlich nochmal im Nachhinein rausziehen kann. Es war, dass der normale FSCK, also File System Check, nicht mehr funktionierte, der lief halt an und da kam dann die Meldung, ich hätte, der Superblock wurde nicht gefunden. Und ja, allerdings ist eigentlich beim Anlegen, wenn man so ein Dateisystem anlegt, sieht man, dass Kopien von diesem Superblock erstellt werden. Es ist dann abhängig von der Größe der Festplatte her, wie viele. Jedenfalls, es werden mehrere angelegt. Und das habe ich dann auch wusste ich an dieser Stelle einfach nicht, wo die Superblock-Kopien liegen. Und ich habe mir einfach nochmal versucht, ein neues Dateisystem anzulegen, also mit nicht durchführen, mit -n, try only. Und habe dann gesehen, wo er noch die anderen Superblock-Kopien hingeschrieben hat. Und habe dann auch echt diesen E2FSCK, diesen File System Check, aufrufen können mit der Angabe eines weiteren von so einer Superblock-Kopie. Und ich war echt erstaunt, was der dann wieder rausgeholt hat. Also ich habe einen ganzen Großteil meiner Daten, obwohl ich eigentlich von den 40 Gigabyte hatte ich knapp 15 überschrieben, konnte er trotzdem mir viele, viele meiner Dateien wieder rausholen. Also das war dann, also es war viel Glück bei dieser Sache mit dabei, dass ich in Teil der Daten recht weit hinten in dem Sinne in der Partition lagen und dadurch halt noch erreichbar waren, weil halt nur der Anfang überschrieben wurde. Aber die, aber auch noch, dass im Prinzip sämtliche Zuordnungen und Ähnliches möglich waren. Also ich habe so ein richtig komplettes Verzeichnis oder richtigen ordentlichen Verzeichnisbaum bekommen, an den ich da einfach ganz normal regulär zugreifen konnte. Einige Dateien darin waren bestätigt, das ist richtig. Aber es waren ein ganzer Großteil an Dateien auch völlig intakt. Also in der Hinsicht war ich auch dieses Malheurs doch sehr erstaunt darüber, wie robust auch das X dann noch ist, wenn man im Prinzip derartige Fehler, wenn man im Prinzip derartige Datenprobleme erlebt. Ja, und im Moment oder in der Zwischenzeit sind wir auch vollzählig geworden. Hallo Jens.
Hallo zusammen, draußen an den Hörern und hallo Jörg natürlich, der du schon fleißig hier erzählt hast von X2 und ja. Gigabytes und so weiter.
Ja, also es war
du hast offensichtlich Daten verloren, so habe ich das rausgehört.
Richtig. Ich habe bei mir dummerweise, aber so völlig im Tran, die Partition mit den Daten überschrieben. Also wo ich meine Daten drin hatte, wollte ich eigentlich kopieren auf die neue Festplatte und habe dummerweise die neue Festplatte auf die alte kopiert.
Passiert manchmal.
Richtig.
Andere Leute wählen halt mal mit dem Modem ihre Festplatte an und machen die sowieso kaputt.
Oder sowas, ja.
Also ich weiß nicht, ob der Zuhörer diese Anspielung versteht, aber es gibt einen Herrn, der daraufhin quasi sich ein Betriebssystem geschrieben hat oder sein rudimentäres Betriebssystem dann voll ausgebaut hat und das ist das, was wir heute noch nutzen, beziehungsweise was das auch viele andere da draußen heute gerne noch nutzen.
Im Einsatz ist.
Genau. Ja. Und, also der hatte damals irgendwie angefangen, ja, mit so ein bisschen seinen Freaks zu programmieren. Und hat aber irgendwie Minix im Hintergrund laufen. Mhm. Und irgendwie wollte er sich, glaube ich, eine Uni einwählen und hatte aber aus Versehen in seinem Programm den Einwahlserver dort angewählt, sondern seine Festplatte quasi als Gerät angegeben und dort eingewählt. Und dann war seine Minix-Partition hin oder irgendwie so ungefähr war diese Geschichte. Und ja, dann hat er sich halt überlegen müssen, was mache ich jetzt? Nehme ich weiter das Minix, installiere ich das quasi nochmal neu. Und er war damals der Meinung, dass sein System halbwegs stabil und ordentlich läuft und hat dann
damit weitergemacht.
Und deswegen, also das könnte einer der Gründe sein, warum wir jetzt halt auch noch Linux ordentlich benutzen können.
Ja, also es gibt einfach vielfältige Möglichkeiten. Ich hatte auch zum Beispiel schon mal bei einem Rechner einen richtigen Hardware-Schaden. An dieser Stelle auch richtig dieses Erlebnis, eine Woche beziehungsweise 14 Tage vor Abgabe der Arbeit Semesterarbeit stieg mir der Rechner aus. Also das Ding fuhr nicht mehr an, der Hardware und alles, es war ein Laptop, sprich im Prinzip, da war die Festplatte auch sauber verbaut, beziehungsweise es war ein 2,5 Zoll Anschluss, für den man da nicht unbedingt gleich die Kabel und die passenden Anschlüsse da hatte. Das war sehr verbunden mit Aufregung. Aber das war eigentlich auch für mich die Stelle oder der Punkt, wo ich die sehr lehrreich waren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss da was gemacht werden. Zuvor hatte ich halt immer wieder mal nur Kopien ab und an mal gemacht, jedes halbe Jahr. Und so dass eigentlich ja die Arbeit, die vor einem halben Jahr noch nicht mal angefangen war, komplett weg war.
Okay.
Und an der Stelle ist es dann, dass ich da auch mal richtig mitgeguckt habe, was ist notwendig zu sichern und wie sichert man. Also das ist nämlich zum Beispiel auch eine entscheidende Frage, die wir dann auch im Verlauf der Sendung nochmal wesentlich näher, also weiter erörtern werden, was einfach von der Art und Weise der Sicherung her sinnvoll ist bei dem. Aber grundlegend ist eigentlich schon hier dieser Ansatzpunkt gegeben, die Datensicherung einfach, um eine Sicherheit für die Daten zu erlangen.
Genau.
So wie es der Name
praktische
heißt.
Form von Datenschutz sozusagen.
Genau. Und sei es im Prinzip durch solche Ereignisse, dass man ungewollt irgendwelche Änderungen vornimmt, die dann zum Beispiel zu Datenverlust führen, dass man Daten aus Versehen löscht, Dateien verschiebt oder ähnliches. Oder dass zum Beispiel Programme amok, also dass Programme nicht das tun, was sie tun sollen. Und dabei Daten zerstören.
Genau, also relativ beliebt ist ja das Problem, dass Festplatten voll werden, die sind ja auch nur endlich groß. Mhm. Und interessanterweise haben diverse Programme Probleme, wenn die Festplatte voll wird. Und das kann dann auch munter in Datenlöschungen resultieren. Also passieren sehr diverse Effekte dann.
Mhm. Also da gibt es ja dann im Prinzip immer wieder diese Konflikte, ich will das Alte noch irgendwie aufheben und das Neue schreiben, oder eben ganz und gar den Spaß, ich möchte im Prinzip das Alte mit dem Neuen überschreiben, und dabei tritt dann zum Beispiel auf, dass ich das Neue eigentlich gar nicht speichern könnte. Genau. Das heißt, das Alte ist hin und das Neue ist nicht drauf.
Ja, ja, das passiert kann immer.
Ja.
Ja, also und mir ist es auch natürlich schon passiert, also weil du sagst Hardware-Schaden. Mir, also in meinem bisherigen PC-Leben sozusagen sind diverse Festplatten halt gestorben. Also
Das ist halt echt... Genau, klassisches Problem. Mhm. Und kann ich auch sagen, so aus dem Firmenumfeld oder sowas, wenn Google da von mehreren Festplatten pro Tag wechseln spricht, das ist realistisch.
Ja, das
ist
auch normal.
Also so im Serverbetrieb, wenn man im Prinzip viele Platten im Einsatz hat, da wechselt man dann auch genug.
Genau. Also ich kann mich noch an einen Vortrag erinnern von Christian Köntop. Das muss schon viele, viele Jahre her sein. Das war mal auf irgendeinem Linux-Tag. Mhm. Und der hatte damals halt auch so über Skalierbarkeit und so weiter gesprochen und hatte damals noch, glaube ich, bei web.de gearbeitet. Und der hatte quasi erzählt, dass da irgendjemand halt früh bei der Post so einen Stapel Festplatten abholt und dann quasi durch den Serverraum läuft und dann die kaputten halt alle mal austauscht, freigesprochen. Also das ist war damals für mich auch eine überraschende Erkenntnis, weil ich meine, seine ein, zwei Rechner zu Hause, da sterben die Festplatten eher selten. Mhm. Wobei ich eben auch sagen muss, dass ich durchaus, also ich glaube, also mindestens einmal im Jahr so im Durchschnitt stirbt bei mir irgendeine Festplatte.
Okay, nee, so viel schaffe ich nicht. Aber bei mir zu Hause hatte ich auch schon zwei Festplatten, die kaputt gegangen sind. Mhm. Aber es ist auch echt nicht zu unterschätzen, der Surfer-Einsatz, also dieses permanente und auch starke Beanspruchung der Festplatten.
Wobei, also auch da kann ich mich erinnern, es ist die Frage, ob ich das Paper wirklich also wieder aus dem Internet rausgekratzt kriege, aber es gab mal Untersuchungen, das hatte ich auch vor vielen Jahren mal gelesen. Da hat jemand als Festplatten untersucht, und also im Hintergrund meine ich auch, dass das Google gewesen ist, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die haben quasi die Festplatten unter Volllast gesetzt. Und die Erkenntnis war, dass die entweder ziemlich am Anfang sterben, also ziemlich sofort nach Inbetriebnahme.
Also innerhalb der ersten paar Wochen.
Ja, ja, genau. Ja, also das ist für mich noch. Ja. Oder halt dann quasi ewig halten. Also dann laufen die wirklich sehr, 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 sehr lange und sterben dann halt irgendwann, wenn halt vermutlich irgendwelche Teile sich dann langsam in Luft auflösen. Also und insofern scheint es gar nicht so ein Ding zu sein, dass die jetzt sozusagen irgendwie mal wild so durcheinander.
Mhm. Und das Festplatten sterben, das habe ich zum Beispiel auch mal durchgehabt. Es gab eine, jetzt fällt mir nicht der Hersteller ein, eine ganz hässliche Serie, wo ich von den Dingern auch wirklich viere hintereinander gekauft habe, also oder jedenfalls immer wieder eingetauscht habe, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so ein Ding nehme ich nicht wieder.
Na, es gab mal Probleme mit IBM-Festplatten vor auch vielen Jahren.
Vielen Jahren, das war diese Ungarn-Serie, wo man in diesem...
Und das konnte man quasi kaufen und direkt im Laden noch wegschmeißen.
Wo diese Verunreinigung irgendwie in der Produktion war.
Weiß nicht, also es war auf alle Fälle eine große Serie, die da...
Und das hatte ich jetzt erst vor kurzem. Es gab eine schwarze Serie, das war die Surfer-Serie. Ja. Von denen habe ich dann auch mehrere durchgewechselt. Von den grünen, das war so die normale Serie, beziehungsweise, die blauen waren die normalen. Mensch, mir fällt echt jetzt nicht mehr ein, welcher Hersteller oder welche Serie das war. Das waren so Terabyte-Platten und die waren aber eben in der Surfer, in der High-End-Version waren die Schrott. In der grünen Variante, was die Öko-Geschichte ist mit leise und allem, waren sie Schrott. Und zwischendurch hatte ich auch einmal eine blaue gehabt. Die normale Consumer-Serie, die auch, also da war diese komplette Serie Müll. Und an der Stelle war es auch wirklich eben diese Platte eingebaut. An der Stelle habe ich richtig drauf rumgerötet, also Softwareinstallation, Daten hin und her kopiert. Und fluppdiwupp stieg das Ding dann irgendwann aus. Und beziehungsweise ich hatte letztens bei mir einen sehr interessanten Hardware-Schaden, halben Hardware-Schaden, sag ich jetzt mal, der sich darin äußerte, dass die Festplatte sich exakt nach 60 Minuten vom Bus abmeldete. Ja. Aha. Es war letztendlich auch ein Firmware-Bug. Okay. Also, man, hier mögen schon wieder noch die Nachwehen der 23. Sendung mit dabei sein. Wer da im Prinzip auch irgendwelche Absichten dahinter vermutet. Aber nach einer gewissen Laufzeit der Festplatte, also ich hatte im Prinzip die Festplatte dann durch mehr oder weniger Dauereinsatz, so und so viel 800 Stunden oder sowas im Einsatz. Nee, 800 kann nicht sein, aber 400 Stunden, sei jetzt mal, im Einsatz gehabt. Und ab diesem Zeitpunkt zeigte sich im Prinzip für diese Firmware genau dieses Verhalten, dass es eine, dass sie nach exakt 60 Minuten ausgestiegen ist. Was mir zum Glück dann auch geholfen hat, irgendwann ist mir das nämlich aufgefallen, dass das System immer nach 60 Minuten abgeschmiert ist. Und dann gegoogelt, Festplatte 60 Minuten und schwuppdiwupp waren die Ergebnisse da. Mit dem Hinweis, dass es ein Firmware-Update bedarf, okay, um wieder stabil arbeiten zu können. Hat auch geholfen.
Okay.
Also, ja. Und insofern, also Datenverlust, hat also Datenschaden ist vielfältig. Und ich sage es jetzt mal auch ehrlich gesagt, es soll keiner irgendwie glauben, dass er davon gefeit ist. Also das früher oder später erwischt es jeden Mal, dass er aus Versehen eine Datei löscht, dass er irgendwelche Änderungen, es sind auch oftmals solche Geschichten, dass ich Änderungen an Texten vornehme und am nächsten Tag fällt mir ein, das wollte ich doch gar nicht. Eigentlich war der vorhergehende Text schöner. An der Stelle ist es hilfreich, wenn ich irgendwas habe, wo ich nachgucken kann, wie war der Text vorgestern.
Genau.
Und das ist im Prinzip die Datensicherung, das ist im Prinzip das Backup, wo ich dann reinschauen kann und meine Inhalte vergleichen kann, alte Inhalte wieder rausholen kann und gezielt dann die Sachen dann halt raus, also wiederherstellen. So. Und das geht im Prinzip mit so ganz einfachen Sachen los, muss ich ganz ehrlich sagen, was für jeden praktisch umsetzbar ist, sich einfach einen zusätzlichen USB-Stick kaufen. Die Dinger sind ja jetzt auch nicht mehr preislich so, wo man sagen muss, da legt man Summen hin, sondern so ein einfacher 8-Gigabyte-Stick oder sowas.
Gibt's die eigentlich noch?
Das war jetzt auch gerade noch mein Gedanke. Okay, also den kleinsten Stick, den es überhaupt gibt, den wird man wahrscheinlich um die 10 Euro kaufen.
So. Ja.
Den im Prinzip mit hinten an, also mit an den Rechner angeschlossen und regelmäßig, ich sage jetzt mal, am günstigsten ist täglich, so für normales oder im Prinzip bei nach den Arbeiten zum Beispiel, wenn man irgendwas gemacht hat, dass man dann die Daten nochmal sichert auf den Stick.
Das, wobei, also wenn ich jetzt so dran denke, sichern auf den Stick, das würde ja dann auch bedeuten, dass ich kopiere die einfach dann rüber. Und dann ist trotzdem, dass wenn ich mich heute verschrieben habe, ist das von gestern wieder überschrieben sozusagen. Also das, dann habe ich ja sozusagen das Ziel, was du angestrebt hast, vielleicht noch gar nicht so erreicht.
Nee, das ist richtig. Aber ich sage jetzt mal, es ist der erste Schritt. Also okay, wenn im Prinzip meine Festplatte dann über Nacht aussteigt, hätte ich wenigstens nochmal Zugriff auf die Dokumente von gestern. Habe ich im Prinzip noch meinen Datenträger, mit denen ich an irgendwas rankomme. Oder noch bevor ich im Prinzip die Daten von gestern wieder überschreibe, kann ich im Prinzip im Laufe des Tages, während ich vielleicht schon Dateien verändert habe, während mir irgendein Malheur auffällt, kann ich nochmal auf den Stand von gestern zurückgreifen.
An sich bei Daten hast du natürlich recht. Ich denke halt sozusagen, wenn jetzt die Festplatte wirklich mir abstirbt, ich glaube, der Hauptteil und der Nervensteil der Arbeit ist dann den Rechner wirklich erstmal komplett neu zu installieren. Also das habe ich jetzt gerade bei jemandem gesehen, der hat irgendwie, ich weiß nicht, eine endlose Zeit gebraucht, um seinen Rechner, also einen Windows-Rechner natürlich,
wieder... Aber eigentlich sollte klar sein, diese Rechner braucht man gar nicht konfigurieren. Die sind, da man die sowieso alle 3 Wochen wieder neu installiert, sieht der Aufwand nicht.
Also das, ich meine, ich habe das sicherlich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich meinen Rechner quasi neu installiert habe. Wobei ich sagen muss, mir war das gar nicht bewusst, dass unter Windows das so ein Problem ist. Also ich mache das halt, also einen Linux-Rechner nehme ich einfach und habe quasi so eine Liste aller installierten Dateien. Und mein Home-Laufwerk sozusagen ist das, was ich sozusagen hier an Daten halt quasi da habe. Und wenn ich halt einen neuen Rechner mache, dann installiere ich quasi ein Grundsystem, sage dann hier, die und die Programme waren auf dem Rechner drauf, bitte installiere die nochmal. Mach diese individuellen Einstellungen der Programme drauf, mach mein Home-Laufwerk, also meine Dateien drauf und dann bin ich fertig. Also das ist, je nach ich sag mal, Internetanschluss, dauert das halt vergleichsweise kurz. Das
ja, also wobei ich auch sagen muss, die Windows-Grundinstallation, also die Windows-CD einlegen und sich erstmal das rudimentäre System zu installieren, das geht sehr schnell und auch sehr problemlos. Allerdings eben, wenn man diesen Rechner sich komplett einrichten will. Denn dann geht es im Prinzip los, ich muss erstmal wieder gucken, woher habe ich diese Software damals bekommen, eventuell die CDs und alles dann einlegen, entsprechende Anpassungen vornehmen. Also das ist, glaube ich, auch das, wo dann der durchschnittliche Windows-Benutzer darauf verzichtet, Programme gut zu konfigurieren.
Ja, also ich sag jetzt mal schon, das ist sinnlos, die Arbeit.
Ja, genau, weil man sie, selbst wenn man es im Prinzip macht und man kann es eigentlich fast nicht auf einen anderen Rechner übertragen.
Ja.
Das ist das, wo ich auch bei Windows sagen muss, finde ich es interessant und sehr gut, dass dieser Ansatz zu Konfigurationsdateien wieder geht. Also dass derartige Einstellungen und Dokumente Einstellungen, also in den Benutzerverzeichnissen mitliegen. Und App-Data und was es da gibt.
Okay.
Und dass man im Prinzip das auch praktisch sichern kann und nicht so einen ominösen Registry-Klop durch die Gegend schleppt.
Genau, und den haben wir dafür jetzt bei Ubuntu wieder.
Also ja, klar, also wir ziehen jetzt erstmal mit Linux nach.
Genau, das muss ja passen. Also gibt es ja diesen Dconf-Editor, der quasi auch so eine Art Registry-Editor ist und dann kann man da an diversen Einträgen sich austoben, das ist schon sehr krass. Nee, aber was mir wirklich bei Windows fehlt, ist einfach so eine, also sowas, es gibt ja diese Liste installierter Software.
Ja.
Und dass ich die quasi einfach exportiere und dort müsste quasi sozusagen die Information liegen, auch wo kommt die Datei her, weißt du? Und dann man sozusagen zumindest halbautomatisch versuchen, die Programme, also ich denke halt so an Firefox, der halt installiert ist, an LibreOffice eventuell und also ich versuche auch, wenn ich jetzt hin und wieder mal ein Windows anmache, trotzdem freie Software zu nehmen und das ist ja, also da tue ich mir diesen ganzen Aufwand mit Keys noch nicht mal an, also dass ich dann irgendwann mal Installations-CDs mir herholen muss und so weiter, das ist ja da,
das ist gar nicht dabei,
das wird ja dann nochmal
unglaublich komplexer. Also es gibt ja im Prinzip für diese Software keine Quelle. In dem Moment, wo ich diese MSI anklicke, liegt die in irgendwo Benutzerverzeichnis Downloads.
Ja.
Dass das dann als Installationsquelle genannt wird, ist witzlos. Das Problem, denke ich mal, ist einfach bei Windows, es gibt nicht dieses Softwareverzeichnis.
Ja.
Und was mir eigentlich beim Linux auch ist, man hat es von Anfang an ja auch mit so konstruiert, also ich sage mal mit Blick auf Debian, dass man auch Drittanbieter einbinden kann. Also das heißt im Prinzip, ich kann in meiner Source-List von apt-get, kann ich auch zum Beispiel Drittquellen pflegen.
Genau. Opera ist so das erste Beispiel, was mir so einfällt. Also wenn jetzt ein Debian-Nutzer halt gerne Opera als Browser verwendet und das halt quasi nie aus den Quellen installieren will, dann geht er halt zur Opera-Seite und da gibt es halt, also Opera, das Projekt stellt so ein Debian-Paket zur Verfügung und da trägt man einfach ein, was ich, dev.opera.com und dann noch ein bisschen eine längere Zeile hinten dran und dann macht man halt eine Aktualisierung der Paketdatenbank und sagt, bitte installieren wir jetzt ein Opera. Und dann ist er einfach mit da, fertig. Und jedes Mal, wenn sozusagen dieses Opera-Projekt ihren Opera aktualisiert, dann wird er halt auch aktualisiert. Und bei Tor ist halt das genau dasselbe. Also Tor ist eine Anonymisierungssoftware. Und dann trage ich halt auch sozusagen so eine Zeile ein vom Tor-Projekt und dann kriege ich halt quasi immer dort die aktuellste und beste Software halt.
Ja, genau. Und also eben, weil du jetzt auch Tor sprachst, es sind diverse auch andere Einzelprojekte, die regulär in den Distributionen drin sind, die zum Beispiel Vorabversionen auch auf diesem Weg anbieten.
Genau.
Wo gewisse Distributionen nicht ganz so schnell hinterherkommen.
Solche, die mit U beginnen und U aufhören, meinst du, oder?
Also nee, ich dachte jetzt eher eine mit D.
Ach so, okay. Nee, also bei Tor ist es in der Tat so, dass die Ubuntu-Pakete meistens sehr, sehr weit veraltet sind.
Ja.
Und das schon aus dem Grund muss man quasi auf diese Tor-Projekt-Pakete zurückgreifen, weil das da kriegt man. Und interessanterweise, der Maintainer des Debian-Paketes ist halt ein gestandener Debian Developer oder Maintainer, ich weiß gar nicht, wie das in der Sprache von Debian heißt, also Weasel.
Das ist ein Developer, Debian Developer.
Also sozusagen das Beste, was Debian zu bieten hat, sozusagen.
Ja, richtig. Und ja, und an der Stelle ist es dann, dass dieses ganze Ökosystem oder dieses Software-Verteilsystem ringsherum wesentlich günstiger aufgebaut ist. Einerseits eben, dass diese Software-Updates über das System gefahren werden und nicht aus dem Programm heraus angestoßen werden. Das ist zum Beispiel auch nervig, wenn Software einfach mit verminderten Rechten läuft. Ich habe da nämlich zum Beispiel so ein wahnsinniges Problem mit der UPS-Software gehabt. Also wenn man bei UPS also Pakete melden will, benötigt man halt eine Software dafür. Und oder im Prinzip diese ganzen Zettel ausdrucken, Versandlisten des Monats und ähnliches. Dass die immer davon ausgeht, du bist Administrator.
Okay.
So. Und weil sie im Prinzip auch diese Updates mit anstoßen will, was man natürlich einem Standardbenutzer eigentlich nicht erlauben will. Aber so richtig, es gibt auch irgendwelche Softwarelösungen für Verteilung und sowas, aber es ist einfach nicht im Grundsystem drin.
Ja, genau. Also und ich kann mich auch erinnern, dass ich unter Windows mal schon versucht habe, simpel einfach ein Programm ins Laufwerk D oder E oder Y halt zu installieren. Und das Programm lief irgendwie los und stürzte dann aber immer wieder unkontrolliert ab. Und das hat mich auch längere Zeit gekostet zum Nachgucken. Und irgendwann habe ich rausgefunden, das muss in C Programme installiert werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Da stürzt es entweder ab oder startet gar nicht. Und das ist also, das fand ich auch sehr hirnrissig.
Ja, genau, da sind wieder irgendwelche Annahmen getroffen. Ja. Und da ist im Prinzip dieses ganze Verteilsystem, diese Software-Aktualisierung fehlt und dementsprechend kannst du eigentlich unter Windows schwer so eine Liste erstellen von Software, wo du eigentlich praktisch dann sagen kannst, okay, wenn du ein System neu aufsetzt, wie kannst du das System wiederherstellen? Ja. Das macht es unter Linux wesentlich einfacher, wenn man diese Liste der Quellen besitzt, also wo man was herbesorgt hat und die Liste der installierten Programme. Was natürlich genauso weg ist, sind Programme, die man nach User Local kippt, wenn man solche Sachen installiert. Also so händische an der Distribution vorbeigemachte Installationen, die sind halt dabei weg.
Na gut, das ist halt dann ein Nutzerproblem
in dem Fall. Richtig.
Also da muss er sich dann wieder bei seinem Backup Gedanken machen, wie er das speichert sozusagen.
Genau. Das war nämlich zum Beispiel für mich in dem ganzen Backup-Prozess auch so eine Sache, dass ich dann so peu à peu auch mitgelernt habe, wo liegen eigentlich Sachen, die ich brauche, nachdem ein System weg ist. Ja. Also da hatte ich zum Glück andere Systeme, an denen ich das lernen konnte, nicht meine eigenen. Aber so peu à peu kamen Sachen hinzu, was letztendlich jetzt zum Beispiel auch wieder darin gipfelte, dass oder der letzte Punkt war zum Beispiel, dass ich auch gesagt habe, ich sichere die Metadaten des Dateisystems. Das sind zwei kleine Textdateien für meine Partitionen oder für meine Dateisysteme, die ich habe. Aber eben wie dieses Reparieren dieser Ex-Partition ist diese Information des Superblocks, wo der liegt, wahnsinnig hilfreich. Und daher kann eigentlich in das Backup genau diese Info mit rein. Und das ist halt das, wo man über die Zeit hin erst merkt, wenn man mal wieder so ein System wiederherstellen muss, was für Infos eigentlich alle notwendig sind, was hilfreich ist oder was hilfreich wäre.
Genau, deswegen ist es sinnvoll, immer mal seinen Rechner kaputt zu machen.
Ja. Oder.
Also ich merke das auch gerade, ich bastle so ein bisschen mit ButterFS rum, also das haben wir auch in diesem Dateisystem-Talk besprochen und er joggt ja.
Das war für mich auch ein sehr guter Backup-Test.
Ja, genau. Und das, da merke ich, also ich meine, ich habe da jetzt sozusagen nur das Temp-System drauf laufen, weil ich wirklich merke, wenn es da mal irgendwie halbwegs ein bisschen rappelt, dann geht da gleich was schief. Dann sind korrupte Dateien und also das ist halt eher wirklich nur so ein System zum Ausprobieren, zum Testen mal.
Das
Produktiveinsatz würde ich eher, also ich meine, vielleicht so die altgedienten SUSE-Leute, die sind ja mit Reiser FS quasi, das quasi gewöhnt. die können dann auch ButterFS nutzen, nee, aber ansonsten würde ich also ButterFS nie wirklich einsetzen.
Ha. Also das war eigentlich auch damals meine Erfahrung, beziehungsweise ich habe eigentlich auch weniger Probleme mit Dateifehlern gehabt, sondern wesentlich mehr mit Dateisystemfehlern.
Ja.
Also dass ich das System auch richtig sowas vor die Wand gefahren habe, dass das sich nicht mehr einbinden ließ. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es für BetterFS auch keinen Check, kein File-System-Check. Ich habe einfach regelmäßig das Dateisystem weggeschmissen. Also es war damals auch schon wirklich so gedacht. Ich hatte dann im Prinzip die dritte Kopie des Backups drauf liegen, wo ich einfach auch einen eben einen regelmäßigen Datendurchgang hatte durch dieses durch das Backup. Und auch die war es mir dann egal. Also wenn von drei Kopien eine flöten geht, dann egal. Hm. Wo ich es einfach wirklich mal zum Test hatte. Ja. Und ich habe wirklich auch regelmäßig schon oftmals nur beim ersten Draufkopieren der Daten das Ding geschrottet.
Hm. Also das, wie gesagt, das System ist doch sehr...
Ja, da, aber es fand ich jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder Anfang des Jahres gewesen, dass wieder ein anderes Dateisystem auf TuxFS, glaube ich, war das, ist wieder aufgewacht. Und zwar ist das auch ein Dateisystem und vor allen Dingen mich hat es intern vom Konzept her interessiert, weil die bieten auch Snapshots, aber eben über einen anderen Weg, nicht wie ZFS und nicht wie BetterFS, sondern die haben eine andere Technologie dahinter. Und in da sind auch noch ein paar andere Konzepte mit drin, wie so Dateis, wie die Daten aufbewahrt werden. Aber im Grunde ist es so von den Ansätzen her, wie, wie ZFS oder wie BetterFS, das ein modernes Dateisystem, was Snapshot-Funktionalität bietet, was mit ACLs und allen diesen Dingen gleich grundlegend kommt, was im Prinzip so gewisse Probleme auch aus dem EXT ausgleicht, klarkommt im Prinzip mit Online-Checks und ähnlichen. Also das sind schon ein paar neue Gedanken in dem Dateisystem mit drin, ne? In dem, ich dachte, es hieß TuxFS.
Also unter TuxFS habe ich nichts gefunden.
Aber such nochmal nach TuxFS bei LWN. Und an der Stelle, das, also da, hat Google was? Mhm. Okay, dann war es nicht TuxFS. Also TuxFS gibt es auch.
Also es gibt hier einen Artikel von 2006, wo jemand irgendwas von einem experimentellen Filesystem TuxFS berichtet, aber...
Okay. Vielleicht kommt das Gedächtnis irgendwann wieder. Also davon kann ich leider kein richtiges Backup erstellen. Wobei, da war ja dieser Vortrag letztens von dem Spitzer.
Achso, der, oh je, je. Das ist auch einer der Vorträge, die ich zum Glück vergessen habe, also wo ich vergessen habe hinzugehen, weil das...
Echt? Ja. Also ich fand den Vortrag klasse.
Also ich weiß nicht, wie der Vortrag war, aber das Buch ist halt irgendwie doch eine ziemliche Katastrophe und ich versuche, ich glaube, dass er einfach sein Buch vorgelesen, also so vortraglich präsentiert hat.
Ich habe diesen Vortrag bei YouTube nachgeguckt. Diese Person an sich, also nicht den Vortrag aus Jena, den Vortrag, den ich gesehen habe, den hat er mal irgendwie unten in Stuttgart oder sowas, also irgendwo im Schwabenländle gehalten. Und ich fand ihn einfach inhaltlich interessant. Also was er im Prinzip alles da genannt hat. Und weniger ihn als Person. Ja, genau.
Das hier.
Also dieser Mann, ich sag mal, er ist sehr emotional und er ist auch dementsprechend auch sehr polarisierend. Also, dass der die Nation spaltet, ist für mich überhaupt keine Frage. Aber das, was er auch teilweise an Fakten einfach mitgebracht hat, so gewisse Studien, die er zitiert hat, ist interessant. Also
da muss man eben vorsichtig sein, weil als das Buch rauskam, da hatte sich mal jemand sehr intensiv mit dem Buch beschäftigt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das wirklich so, dass er sich die Studien auch so ein bisschen genommen hat, wie sie ihm halt gefallen und sozusagen aktuellere, bessere Studien, die aber zu anderen oder abweichenden Ergebnissen kommen, einfach ignoriert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da...
Ja, das ist halt schwierig einzuschätzen. Wobei ich aber... Also ich sage jetzt mal solche Kernaussagen wie, dass zum Beispiel beim Lernen, dass ich etwas besser lerne, wenn ich dazu eine Bewegung habe. Also wenn im Prinzip komplexe Abläufe, die besser gelernt werden als primitive Abläufe. Also
ja, ne, weil es gibt die von O'Reilly diese eine Buchserie, Head First.
Stimmt, hast du das nicht gelesen?
Genau, also die haben quasi immer so eine Einführung und sagen halt auch, es ist natürlich für das Gehirn langweilig, einen Text zu lesen und dort sozusagen sich an abstrakten Beispielen lang zu hangeln. Also das merkt man ja selbst, dann ermüdet man schnell dabei und hat eigentlich keine Lust mehr und muss dann irgendwie einen Kaffee oder eine Mate trinken und dann irgendwie kommen wir wieder ein Stück weiter bis zum nächsten Breakpoint. dann brauchen wir halt wieder eine Mate und dann geht's halt weiter. Und diese Head-First-Reihe von O'Reilly ist halt auch so angelegt, dass die das versuchen, ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Also das ist nicht nur so ein reiner Text, sondern man muss halt so an kleinen Aufgaben, das Gelesene so ein bisschen nachvollziehen. Manchmal wird auch so, werden Neuigkeiten in Form von Dialogen präsentiert. Also da redet meinetwegen das Filesystem mit dem Kernel zum Beispiel. Und das klingt vielleicht irgendwie merkwürdig für dich, aber das ist trotzdem anregend. Also ich fand es immer, also doch sehr schön. Also das Buch durchzuarbeiten bringt was und also ich habe schon das Gefühl, dass man auch was mitnimmt davon. Also wir haben ja dieses User Group Programm lange Zeit mal gemacht, muss man sagen.
Oh, gut formuliert.
Also offiziell ist es auch noch so, also dass man kann quasi als Linux User Group von O'Reilly ein Buch zur Rezension bekommen und kriegt das quasi kostenlos und der Preis, den man bezahlt, ist sozusagen die Rezension des Buches. Das heißt, man muss es auch irgendwie durchlesen. Und wir haben ein Statistikbuch bei also dieser Head First Reihe, ein HTML-Buch. Java, glaube ich, hatte ich noch.
Und ich dachte, wir hatten auch mal ein Buch gehabt, wo es richtig um das Lernen, um das Verstehen des Gehirns ging.
Ne, das waren diese Mindhacks. Das haben wir auch, genau. Und also jedenfalls. Ich habe, glaube ich, alle drei von diesen Head-First-Büchern, oder zumindest alle, die wir haben, mal zumindest überflogen. Nee, also einige habe ich jetzt nicht im Detail wirklich durchgelesen, aber trotzdem war das auch vom Stoff her, gerade bei dem Statistikbuch, war das ungefähr so ein Semester Statistikvorlesung, was die präsentiert haben. Und doch auch sehr tiefgehend. Also das war jetzt kein oberflächliches Blabla, sondern wenn man halt wirklich alles mitgemacht hat und die Beispiele durchgearbeitet hat, hat man am Ende auch von Statistik Ahnung. Und ich glaube auch, oder ich würde behaupten, dass du auch relativ tiefgehend Ahnung hast, weil du auch, also wenn vorausgesetzt, du machst die ganzen Beispiele und denkst halt auch wirklich ein bisschen mit. Und das Buch hilft dir aber dabei, das Ganze auch so umzusetzen. Ach genau, in Python Head First hatten wir noch. Das fand ich halt eher nicht so gut, aber das ist halt meine Erwartung ein bisschen eine andere gewesen als das, was sie präsentiert haben. Die haben halt so, sind sehr schnell in so halt im, also ja, sagen wir, Webprogrammierung gegangen und ich glaube Android-Programmierung und sowas.
In Python?
Ja. Und das waren halt also Themen, die mich einfach nie interessiert haben. Und die haben aber sozusagen, also aus meiner Erinnerung heraus, so ungefähr die Hälfte des Buches ausgemacht. Und daher fand ich das für mich persönlich ein bisschen nützlich. Ich hätte mir lieber so ein paar, ja, sagen wir, abstrakte Features von Python mehr gewünscht. Aber gut, das ist halt einfach die Wahl des Autors gewesen.
Ja, gut, wohin im Prinzip der Schwerpunkt liegt. Ja.
Genau. Wie sind wir jetzt eigentlich zu diesem Beispiel? Eigentlich ging es ja um Backups.
Das Backup des Gehirns.
Ach genau, ja, so ist es.
Das Backup des Gehirns und dass da der Herr Spitzer
Backup-Vorträge hält.
Oder dass seine Vorträge gebackupt wurden.
Genau.
bei YouTube. Also ich habe auch schon mit anderen über diesen Menschen gesprochen und sehr kontrovers, aber halt inhaltlich fand ich doch, dass auch interessante Punkte mitkamen. Wie man nun zu der ganzen Thematik steht oder ob man sich nun seiner Meinung anschließt und ihm da nun folgt wie dem Messias, ist eine andere Geschichte. Aber eben Backups von dem Gehirn oder sowas sind nicht möglich, beziehungsweise hoffentlich auch nicht so schnell möglich. Denn umgekehrt, ich habe noch Backups von vor mehreren Jahren.
Von deinem Gehirn?
Nee, das nicht. Nee, aber ich habe im Prinzip auch schon mal, weil ich teilweise auch wirklich eben die Dateien 1:1 rüberkopiert habe, habe ich dann auch mal interessehalber noch in solche alten Sachen reingeguckt. Was hattest du damals gerade bearbeitet und ähnliches?
Ja.
Ja, manche Sachen sollten dann auch verschüttet bleiben.
Genau.
Ja.
Ich habe auch noch vor kurzem beim Aufräumen von, ich glaube, 2003 so Backups gefunden, also die jetzt ihr Zehnjähriges gerade feiern. Wobei ich gar nicht probiert habe, ob die, also ich habe das auf CD damals gebrannt.
Genau.
Und ich habe ehrlich gesagt nie probiert, ob sich die CDs lesen lassen, weil das ist halt auch sowas, dass wenn man halt Backups macht, man muss halt auch ein bisschen dran denken, dass man die irgendwann vielleicht mal wieder lesen will. Und gerade was CDs betrifft, also ich schmeiß regelmäßig auch große Mengen an CDs weg, weil reinstecken, lassen sich nicht lesen. Und ich meine, gut, bei uns kommt vielleicht noch dazu, dass wir Kinder haben und die Kinder, wenn sie mal so eine CD in die Hand nehmen, die auch nicht pfleglich behandeln, sondern, also ich habe auch einige, die haben, sind hinten so verkratzt, wo ich auch sage, ach, lohnt sich nicht mehr, weg damit.
Ja gut, also das dann, aber ich kenne es auch so, dass wirklich die Lesefehler ohne so optisch sichtbare Beschädigung da sind. Und von der Seite her finde ich halt mittlerweile USB-Sticks, also Flash-Speicher an der Stelle, wesentlich praktischer. Die kann ich im Prinzip auch wieder überschreiben und alles. Ja. In der Stelle muss ich sagen, ist CD auch mittlerweile einfach out.
Also ich habe auch vor kurzem, also ich wollte irgendwie jetzt letzte Woche mal eine CD wieder brennen und dann fiel mir auf, dass mein CD-Laufwerk gar nicht mehr richtig aufgeht. Also das entweder ist drin der Staub so dick angesetzt, dass der das beim Öffnen behindert oder ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, okay, das CD-Laufwerk neigt sich jetzt auch dem Ende entgegen.
Ja, wirklich, würde ich praktisch auch so sagen.
Aber ich muss auch sagen, dass mein Laufwerk ist, also auch schon über 10 Jahre alt. Das ist, habe ich bestimmt schon seit 10 Jahren im Rechner drin stecken.
Okay. Ja, also es ist dann die Technologie der CD und ich würde auch sagen, sogar der DVD ist überholt. Ja. Also wenn man es nicht irgendwie für andere Abspiele, also für den Fernseher oder für ein Radio braucht, dann würde ich heutzutage auch Filme und Ähnliches nicht auf ein Dings packen.
Nee.
Dann würde ich im Prinzip auch die Sicherungskopie des Films auf eine ganz normale Festplatte beziehungsweise eben auch auf irgendeinen USB-Stick anlegen.
Ja. Aber es kommt dann irgendwann mal zum Problem bei USB-Anschlüssen. Ich hatte das heute gerade, dass ich irgendwie mehr Geräte an meinen Rechner anschließen wollte, als ich USB-Anschlüsse hatte und der USB-Hub, der tat halt auch nicht mehr.
Ah, okay, gut, das ist natürlich dann was anderes. Genau. Aber ich wollte eben sagen, von USB, man kann ja mehrere anschließen, wobei eben auf Arbeit sind wir jetzt auf diese Problematik gestoßen, man kann gar nicht so viele anschließen. Also einerseits ist ja in USB beschränkt auf 127 Geräte, das aufgrund dieser IDs, die da vergeben werden. Aber man kann auch nicht beliebig viele Hubs hintereinander schließen. Laut Standard sind, glaube ich, nur 5 Ebenen der Kaskadierung erlaubt.
Und praktisch, hast du es mal praktisch probiert?
War auch so, beziehungsweise da kommen dann solche Spielchen zum Tragen, wie gut die USB-Dinger, der USB-Anschluss auf der Platine ist. Wenn die nämlich schon auf der Platine einen Hub verbauen, um mehrere Anschlüsse nach außen zu bringen, dann verliert man an dieser Stelle schon wieder eine Kaskade. Das mindert einen im Prinzip dann in dem, was man anschließen kann. Es war einfach auch bei uns die Idee, dass man kleinere preiswerte Hubs anschließt, weil wenn man im Prinzip viel anschließen will, man könnte im Prinzip, drei 48er besorgen. 48? Ja, es gibt 48er irgendwie, die kosten 600 Euro. Oder sowas da einer.
Und das kannst du 5-mal kaskadieren dann.
Also das kriegst du dann im Prinzip nicht mehr über die IDs, aber da klemmst du so einen einfachen Vierer hin und an den Vierer wieder 3 48er und hast im Prinzip den ID-Raum.
Das ist auch schon zu viel.
Ja, aber hast du dann im Prinzip.
Kannst du nur 3 anschließen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was im Prinzip 127 durch 3 ist. Irgendwas.
Eine große Zahl.
Also, ja. Durch 3, 6.
Du musst halt 129 durch 3 rechnen, dann ist es ganz einfach. Das nimmst 43.
Okay, genau.
Also sagen wir, dann kannst du 42 Geräte demzufolge.
Ja, so. Und dass man da so einen Aufbau hat, allerdings sind eben diese großen Hubs ordentlich teuer. Und deswegen war es eben gedacht, mehrere kleinere Hubs, 6er oder es gibt halt 12er auch, und die dann kaskadiert. Und da kam dann plötzlich raus, man kann gar nicht diese Dinger beliebig tief im Baum, also wenn man im Prinzip diesen Baum sich anguckt, den USB-Baum, dann kann man das gar nicht beliebig tief machen. und muss da schon ein bisschen jonglieren, was man da für Hubs anschließt. Also mit einer Kaskadierung und den Vierer-Hubs.
Ich wollte gerade sagen, Vierer-Hubs müssten eigentlich reichen, wenn ich das so grob über...
Sicher?
Weil du hast 4 mal 4 sind 16, mal 4 sind 64, mal 4 sind 256 und da bist du schon drüber. Und da hast du nur vier Ebenen kaskadiert.
Ja, aber du hast im Prinzip deine Unteranschlüsse immer wieder verbraucht und du musst
Ach so, na gut, noch aber diese, dann hast du in dem Falle genau 128, wenn ich das jetzt so grob über den Daumen richtig... Nee, Blödsinn, das ist also, egal.
Ja.
Aber doch, es müssten... Ach, ich weiß nicht, kann halt nicht mehr rechnen. Aber doch, es müssten 128 sein.
Also, wenn du einen Vierer in der ersten Ebene, dann kannst du im Prinzip vier Hubs wieder anschließen, also hast du 4 mal 4 sind 16.
Genau, und vier fallen aber weg.
Nee, an jeden Hub, an jeden Anschluss in der ersten Ebene steckst du wieder einen Hub an und dann hast du im Prinzip in der zweiten Ebene 16 und dann, wenn du da im Prinzip...
Nee, stimmt, na klar, dann hast du doch 256, da war der erste Versuch doch richtig, weil 4 hoch 4 dann.
Genau.
Mal gucken, was Google dazu sagt, Google hat irgendwie ein Taschenrechner eingebaut, genau, 256.
In der, jedenfalls, es war gar nicht so einfach, rein rechnerisch die Dinger da reinzupacken.
Selbst mit einem Dreier ist es noch zu viel. Also wenn du also Dreier hast und hast fünf hintereinander, bist du bei 243.
43, okay. Gut, müsste ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, was da die Schwierigkeit war. Denn, die Anzahl der Geräte, also es ist im Prinzip, dass man dann auch noch die Hubs, die verbrauchen auch selbst eine ID zum Ansprechen. Mhm. Da musste man im Prinzip, die gehen auch von den 127 ab.
Okay.
Also diese möglichen 127 Geräte ist sehr ideell.
Okay.
Und genau. Aber im Prinzip bei den USB-Anschlüssen kann man einen Hub anstecken, um eventuell noch den Backup-USB-Stick mit anzuschließen. Wobei es natürlich, heutzutage sind auch zum Beispiel bei mir in der Tastatur selbst ist ein Hub verbaut oder im Monitor ist auch ein Hub bei mir zum Beispiel drin, wo man derartige Sachen schon oftmals einfach mit dabei hat.
Okay.
In diversen, also dass die Anschlüsse vorhanden sind, mit Zusatzgeräten, Maus oder eben Festplatten und sowas mit ranzugehen.
Ich muss nur irgendwie dran denken, ich habe also auf irgendeiner Konferenz auch vor einiger Zeit mal gesehen, da haben welche irgendwie so ein USB-RAID gebaut.
Nein, das war doch diese ZFS-Präsentation.
Nee, das war nicht bei den Linux-Tagen, das war schon eher. Und die haben dann halt auch so wild irgendwelche USB-Sticks abgezogen und dran gesteckt.
Ja, nee, das war von Sun damals die Präsentation zur ZFS vor 4 Jahren. Nee, Quatsch.
Na doch, das könnte sein.
Nee, ZFS müsste doch jetzt schon 6 sein. 6 oder 7 Jahre. 2006 hätte ich jetzt geschätzt. 2007 oder 2008 war dann der Beginn von BetterFS.
Okay.
Und eine ganze Zeit vorher war ZFS schon. Mhm. Und da hatte Sun, glaube ich, so ein kleines Türmchen in dieser Präsentation, wo von allen 4 Seiten USB-Sticks reingesteckt werden konnten. Und hatten die in der Präsentation halt immer beliebig abgezogen und dran gesteckt und das System lief stabil weiter.
Hm.
Auf ominöse Art und Weise. Wer weiß, ob das überhaupt auf dem Ding lief, auf den USB-Sticks.
Ja,
genau. Und da war dieses, genau, da hatten sie im Prinzip damit gezeigt, dass dieses System Redundanz und Ausfallsicherheit und ähnliches, was alles ZFS kann.
Okay.
Ja. Und wir hatten aber jetzt zwischendurch schon wieder mit dieses Datum der Backups angesprochen, was eigentlich auch neben dem Backup-Inhalt, also was man im Prinzip sichert, mit zu dieser Frage führt der Backup-Strategie. Also wie sichert man dieses jeden Tag alles oder jeden Tag nur den Unterschied, also eine Differenz. Oder dann gibt es noch eine dritte Variante, das inkrementelle Backup. Hat man Also persönlich kenne ich es von den normalen Datei- oder Sicherungen her gar nicht. Das sind eher solche Spezialgeschichten mit auf Datenbanken, wo man ein Backup hat, wo man inkrementell arbeitet. Und diverse andere, also ja, im Prinzip derartige Backup-Strategien, die man entwickelt. Und natürlich darauf aufbauend auch eine Löschstrategie. Also es ist auch nicht ratsam, im Prinzip alles nur ständig zu sichern, sondern irgendwann muss man auch mal aufräumen. Irgendwann gehört das dann auch mal dazu, dass Daten wieder gelöscht werden. Und da kann man im Prinzip auch nicht einfach so vorgehen und einfach alles wegwerfen. Also der Reihe nach, Stück für Stück, dass man im Prinzip immer das Älteste löscht. Sondern wir hatten, also ich kenne zum Beispiel von mit einer Sache, da haben wir damals die ausgedünnt, sag ich jetzt mal. Da wurden im Prinzip von den letzten 7 Tagen wurde täglich eine Sicherung aufgehoben. Von okay. den letzten zwei Monaten oder so, ja genau, wurden 2 wöchentlich aufgehoben, dann im Prinzip nur noch einmal im Monat, sodass man im Prinzip im Extremfall auf 1 Jahr zurückgreifen konnte, mit einer großen Ungenauigkeit aber. Und man hat im Prinzip verschiedene Stände im Prinzip noch gehabt. Also man konnte unter Umständen auch noch für gewisse Sachen rekonstruieren, wie es vor einem Jahr aussah, was man im Prinzip da haben will. Das ist natürlich dann auch, dass diverse Software, diverse schon Lösungen einem dabei auch helfen, das dann auszudünnen, also entsprechende Backup-Strategien zu fahren, die entsprechend zu löschen und verschiedene Sachen zu machen. Oder man macht es eben händisch aus was, also wie auch, wie man das dann auch immer organisiert. Das heißt zum Beispiel auch solche klassischen Lösungen in dem Sinne mit Bändern. Man, ja. Bei vielen ist es auch jetzt noch aktuell, dass die Datensicherung auf einen Band gemacht wird. Bänder wirklich so im Sinne, dass man so zur Vorstellung wie eine Kassette praktisch. Also es ist halt ein bisschen anders aufgebaut, so ein Datenband. Und schiebt man auch ganz normal in ein Laufwerk ein. Und da wird im Prinzip darauf geschrieben, ist halt etwas robuster als eine Diskette von damals, aber ich weiß nicht, ob es sich heute so sehr mit einer Festplatte messen kann. Also größenmäßig glaube ich auf alle Fälle nicht. Also da ist eine Terabyte Festplatte preislich und größenmäßig schneidet die wesentlich besser ab als so ein Band. Geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich auch. Ich weiß es eben nicht, wie gut es ist mit der Ausfallsicherheit. Aber ich kenne es eben so, dass oftmals Firmen externe Festplatten haben, die einfach angeschlossen werden an einen Rechner. Das Backup wird dann im Prinzip drauf kopiert und die Daten werden in die dann wird die Festplatte wieder abgezogen und die Festplatte umwandelt in den Tresor. Beziehungsweise auch an dieser Stelle ist interessant auch mit zu bemerken, selbst da endet eigentlich noch nicht unbedingt die Backup-Strategie. Denn ich kenne es, worüber man eigentlich auch im Rekonstruktionsfall teilweise nicht nachdenkt. Was ist, wenn ich mal nicht an das Backup komme? Oder wie sollte ich das Backup aufbewahren, um im Ernstfall noch ranzukommen? Wir hatten nämlich auch zum Beispiel mal eine interessante Diskussion bezüglich eines Brands im Rechenzentrum. Sprich, es kann eigentlich auch vorkommen, dass mal irgendwie es im Rechenzentrum brennt. Und es ist nicht der eigene Server betroffen, also die Maschine läuft ganz normal weiter, es ist alles tippitoppi, aber man wird wahrscheinlich, wir haben damals geschätzt, 1 oder 2 Tage nicht an die Rechentechnik rankommen, weil einfach die Polizei das Ding verriegelt. Wenn im Prinzip so eine Brandursache ungeklärt ist, wenn die Feuerwehr vor Ort war, dann wird im Prinzip erstmal Untersuchungen abgesperrt und alles. Und an der Stelle kommt man eigentlich nicht an seine Daten ran. Also für eine Firma ist das von Interesse und erst recht für einen Anbieter von derartigen Dienstleistungen, also von Dienstleistungen mit Serverzugriff. Und dafür ist es im Prinzip auch wiederum bei einem Backup mit zu bedenken, dass man ein Backup nicht unbedingt auf dem gleichen Rechner macht, beziehungsweise auch das Backup etwas weiter weg von dem Rechner lagert. Beziehungsweise kommt es dann dahin, dass man so ein abgestuft oder mehrfach Backup einfach hat. Denn teilweise ist es wirklich auch von Interesse, dass man ein Backup nah bei dem eigentlichen System hat, schon allein aus den Schreibgeschwindigkeitsgründen. Und dass man im Prinzip eine Sicherung auf ein nahegelegenes Backup macht und von dem Backup-System wiederum eine zweite Instanz anlegt, die vielleicht zum Beispiel außer Haus ist, also die dann woanders ist, idealerweise, also das wäre natürlich traumhaft, in einem anderen Rechtsraum, also dass man das zum Beispiel auch außerhalb des Landes sichert, um geschäftstechnisch da irgendwie sicher zu werden, aber mindestens ist vielleicht wirklich einfach mal außerhalb des Gebäudes. Also wenn der Chef in dem Sinne die Datensicherung der Firmenrechner einfach nur mit bei sich im Büro im Schreibtisch einschließt, ja, damit hat man eigentlich nicht unbedingt die Sicherung für den Brandfall und solche Dinge.
Das stimmt. Also ich kann mich noch gut erinnern, so vor 12 Jahren mittlerweile waren die Firmen, oder bis vor 12 Jahren waren die Firmen ja der Meinung, dass es da in New York 2 Türme gibt, die absolut ja, sicher sind. Sicher. Und dort halt auch ihre Backups gelagert haben, entweder in dem einen oder im anderen Haus. Die werden ja schon nicht einstürzen. Geil. Und die Geschichte lehrte dann, dass es auch noch anders geht.
Ja.
Also da muss angeblich, zumindest was man so in den Zeitungsberichten gehört hat, doch zu einigen Datenverlusten noch gekommen sein. Hm. Wobei das natürlich, ich meine gut, hier ist die Regel verletzt, das quasi an einem Ort zu lagern oder zwei Backups am selben Ort zu lagern.
Hm. Also ich glaube, es ist so irgendwie ein 10 Kilometer Umkreis oder sowas, so ähnlich ist gesagt, dass man die Kopie also mindestens so weit entfernt haben sollte. Kommt halt immer mit auf die Umstände drauf an. Ich glaube, die durchschnittliche Regel ist, der Chef nimmt es mit nach Hause.
Naja, also das habe ich auch schon viel bei Firmen erlebt. Hm. Oder halt auch, hat so eine Handvoll vertrauenswürdiger Mitarbeiter.
Genau.
Und die kriegen dann quasi immer mal so das Monatsbackup mit nach Hause, so reihum.
Genau.
Und ja, so 4, 5 Leute und dann danach nimmt er es halt wieder mit nach Hause.
Ja, genau. An sich finde ich das auch gar keine schlechte Idee. Also du hast es in dem Sinne wirklich auch örtlich gestreut. Mhm. Und da kommt wieder dann die nächste Frage auf, wie sichert man das Backup?
Genau, also hier in dem Fall, an den ich mich noch gut erinnern kann, da waren halt auch sehr sensible Daten betroffen, also personenbezogene Daten und andere Sachen. Und also da habe ich schon Bauchschmerzen, wenn ich weiß, da fährt irgendwie der Herr Müller-Meyer mit seinem Auto das nach Hause, legt es irgendwo bei sich in den Schrank und was weiß ich, der Einbrecher nimmt das dann irgendwann mal mit, oder ich meine, auch wenn ich das gezielt sehe und an die Daten ran will, ne, dann suche ich mir halt so jemanden aus und nehme die dann halt mit. Also aus dem Gesichtspunkt Datenschutz haben sich da schon ein bisschen die Haare gesträubt. Weil es war natürlich auch Klartext, also beziehungsweise halt nie verschlüsselt in irgendeiner Art und Weise.
Ja, und das ist zum Beispiel so eine schwierige Frage. Also das Backup, ich sage jetzt mal, wenn es mehrere Sicherungen gibt, dann ist es echt, dass man das verschlüsseln kann und verschlüsseln sollte. Also es war zum Beispiel bei uns auch, war mal so die klare Regel einfach, sämtliche Daten, die physisch das Haus verlassen,
verlassen es als Datenmüll sozusagen, als
müssen es als Datenmüll verlassen, ja. Also im Prinzip verschlüsselt. Die Festplatten oder sowas, die dann im Prinzip in den Tresor gewandert sind irgendwo, die waren halt entsprechend verschlüsselt. Bei mir oder beziehungsweise bei anderen Backup-Geschichten muss ich sagen, finde ich es etwas bedenklich, wenn es die einzige Sicherung ist. Also denn was ich vorhin schon ansprach, diesen Vorfall, als der Laptop bei mir ausgefallen ist, bin ich dann natürlich erstmal auf ein anderes System gegangen. Ich habe mir damals einfach einen anderen Laptop genommen, das war ein OS X, also eigentlich auch noch ein Unix-System, womit ich erstmal sehr gut weiterarbeiten konnte, weil da gab es Tesh und alles. Und an der Stelle war ich heilfroh, dass ich meine Backups damals in Standardformaten gemacht habe, ohne Verschlüsselung. Also das ist das, wo ich auch jetzt noch sage, ich mache im Prinzip, also immer aktuell mache ich halt meine Backups als richtige Dateien auf einem Datenträger. Ein stinknormales EXT-Dateisystem ist da drauf und da liegen im Prinzip die echten Dateien drauf. Das heißt, wenn ich im Prinzip mal was brauche, brauche ich einfach nur diesen Stick, sag jetzt mal, oder die Festplatte einbinden und auf die Dateien zugreifen. Ich brauche nicht irgendwelche Zusatzsoftware, um Dateien zu rekonstruieren. Wenn irgendwas beschädigt ist, käme ich unter Umständen auch noch an Brocken von Dateien ran, was bei komprimierten, verschlüsselten Sachen, das entspricht einfach dann einem Müllhaufen, den man dann wieder vor sich hat, wenn da ein kleiner Fehler drin steckt. Und von der Seite her, es ist schwierig. Also da muss man sich vorher auch wirklich Gedanken drüber machen und drüber nachdenken, was will man eigentlich erreichen. Also dieses Konzept, was verfolge ich und wie will ich es erreichen, sollte man wirklich an dieser Stelle machen. Für Otto Normal zu Hause, der muss, denke ich mal, einfach nicht seine Daten schützen in dem Sinne. Also die Sensibilität ist, oder andersrum, sagen wir es mal so, der Wert der Daten am Ende auf dem Backup würde für mich überwiegen gegenüber dem Gesicherten. Also ich kann noch eher diesen Stick bei mir zu Hause sinnvoll sicher verwahren, als unter Umständen aufgrund eines vergessenen Passworts oder Verschlüsselung lässt sich nicht öffnen im Fall der Fälle und ähnlichen Geschichten nicht wieder an meine Daten ranzukommen. Also es ist so eine kleine Abwägungssache, was man, wie man das selber sieht. Wenn man zum Beispiel sich ein Backup irgendwo auf einen Container im Internet macht, Dropbox, da liegt ein großer Klumpen drinne, dann ist es natürlich, das kann man verschlüsselt machen und da kann man sich mehrere Dropboxen oder sowas anlegen, verschiedene Anbieter oder so und schreibt dort die Daten hin. Da hat man die Redundanz der Systeme gegeben und dann kann man das natürlich auch entsprechend verschlüsseln. Das ist so ins Rundum mit sowas, wo man einfach mal drüber nachdenken sollte, wenn man das Backup in einem etwas größeren Stil macht.
Wobei eben gerade bei diesem Punkt Verschlüsselung frage ich mich halt, wenn angenommen ich verschlüssele meine Festplatte und habe dann irgendwie 3 Meter daneben ein unverschlüsseltes Backup liegen, dann mache ich aus meiner Sicht irgendwas falsch. Also dann ist irgendwie...
Naja, aber die Frage ist halt, warum verschlüsselst du deine Festplatte?
Aus Prinzip.
Okay, nee, also ich habe bei mir zum Beispiel die Festplatte verschlüsselt gehabt im Laptop aufgrund des Datenverlusts. Bei mir war klipp und klar, dass ich so dusselig, so schusselig bin und weiß ganz genau, irgendwann lasse ich dieses Ding mal irgendwo liegen. Ergo, wenn das jemand findet, darf er nichts damit anfangen können. Ja. Das war einfach auch der Hauptgrund für die Verschlüsselung. Und bei Festplatten muss ich mittlerweile auch sagen, ist der vorhin schon angesprochene Ausfall ein wahnsinniger Grund für eine Verschlüsselung. Weil wenn so eine Festplatte einen Schaden hat und im Extremfall ist es halt der Controllerausfall, also die Steuereinheit der Festplatte, sind die Daten auf der Festplatte ja wirklich noch intakt.
Genau.
So, man kommt bloß halt aufgrund dieses Controller-Geschichte nicht ran. Ein geschickter Techniker oder sowas könnte den Controller tauschen oder wie auch immer. Jedenfalls die Chance, an diese Daten ranzukommen, ist gegeben.
Ich meine, es gibt ja durchaus auch professionelle Datenretter, die dann sowas machen. Und ich glaube, so ein Wechsel eines Controllers, das ist irgendwie, macht Azubi in der Mittagspause irgendwie.
Ja, Standardvorgang mit für die. Ja, genau. Und von der Seite her ist das der Punkt auch mit, wo ich mittlerweile sage, es lohnt sich die Festplattenverschlüsselung zu Hause oder prinzipiell im Rechner. Weil wenn ein Schaden auftritt und ich die Festplatte zum Beispiel reklamieren möchte, dann möchte ich denen ja nicht meine Daten schicken, sondern sollen die im Prinzip Müll erhalten. Und das sehe ich zum Beispiel auch echt als einen guten Grund mit für eine Verschlüsselung der Festplatte selbst an. Ja, und dazu war ja auch mal einer dieser Abende in der im Hackspace. An
die Krypto-Party.
Genau, an die Krypto-Party dachte ich jetzt gerade. Wo ich eben auch sagen muss, da wurde recht kontrovers diskutiert, welche Performance-Einbußen das hat. Und ich persönlich bin eben immer noch der Meinung, dass es recht große Performance-Einbußen hat. Eben jetzt vor allen Dingen auch im Hinblick auf eine SSD. Wenn man nicht gerade einen dieser neuen i5 oder i7 hat, wo die AES-Engine drin steckt. Ja. Also wenn im Prinzip die CPU damit belastet wird, dann habe ich es jedenfalls gemessen, dass die...
Dummerweise schien das, dieses Perl-Script nur auf deinem Rechner zu funktionieren. Also alle, die das ausprobiert haben, die haben gesagt, das läuft gar nicht, das Skript. ja, insofern.
Okay, da können wir im Prinzip nochmal drüber gucken. Mhm. Aber mir ist jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt eine SSD gekauft von Samsung, die selbst eine AES-Verschlüsselung bietet.
Genau.
Da habe ich zwar gleich dazu gelesen, dass die Vorgängerversion wurde auch mit einer AES-256-Verschlüsselung überworben. Und aus Versehen stellte man dann kurz danach fest, dass es eigentlich
nur ein XOR gewesen ist.
Nee, eine 128.
Ach so.
Also man hat sie in der Schlüssellänge irgendwie.
Wobei, man muss aber dazu sagen, dass formal ist das sogar besser, die AES-128 als AES-256, ja, weil es gibt halt einen Angriff, der eigentlich nur bei 192 und 256 funktioniert, und bei 256 bringt er die effektive Schlüssellänge auf 119 oder 118 sowas runter, und die 128er kann mit dem Angriff nie behandelt werden. Das heißt, formal gesehen ist die 128er momentan die beste AES-Variante.
Sind nicht aber die großen noch besser, die 512er?
Die sind aber nicht spezifiziert. Es ist nur sozusagen AES selbst als Algorithmus ist nur 128, 92 und 256.
Ah, okay.
Aber der Reihen da kannst du natürlich mit beliebigen Blocklängen und Schlüssellängen betreiben.
Okay, auch 267 und so.
Kannst auch 4096 machen.
Ja. No. Und die Samsung-Festplatte unterstützt auch die Verschlüsselung selbst. Allerdings muss das auch der Rechner mitmachen. Das BIOS oder das UEFI muss es unterstützen, was es bei mir leider nicht tut. Wobei ich aber im Prinzip wieder interessant fand, eigentlich steckt in dem UEFI diese Geschichte, dass man so einige eigene UEFI-Apps oder also Anwendungen mit reinpackt, die dann zum Beispiel das unterstützen könnten. Das ist ja das, was eigentlich das alte BIOS-System eigentlich nicht vorgesehen hat, einen derartigen Mechanismus. Und was im Prinzip auch ein Vorteil in dem bösen UEFI mit wäre. Dass man da im Prinzip schon mit so einer Möglichkeit hat, eigene derartige Zusatz, ich nenne es jetzt mal Plugins oder sowas, mit unterzubringen, selbst wenn der Hersteller das dann gar nicht vorgesehen hat oder damit nicht unterstützen wollte. Letztendlich, ich habe aber bei mir diese Verschlüsselung dieser Festplatte nicht hinbekommen, beziehungsweise hatte ich rumhantiert mit dieser Verschlüsselung, die man mit HD Palm aktivieren kann, aber so richtig hat es nicht geklappt.
Okay, also ich weiß nur, dass es bei mir geht. Aber ich habe es halt auf meinem Rechner auch nie ausprobiert. Also ich weiß, das ist quasi ein baugleicher Rechner, da läuft das problemlos durch.
Aha, cool.
Und ich nutze halt quasi immer noch meine Hobbyisten-Verschlüsselung.
Die selbstgemachte.
Lux und DM-Crypt halt.
Und an der Stelle hätte man im Prinzip die Verschlüsselung wirklich auch der Daten auf der Festplatte gegeben. Das heißt im Prinzip, wenn der Controller mal die Hufe hochreißt oder wenn anfängt, dieses Ding sich aufzulösen, andere Gründe einfach vorliegen, dann und man die Gewährleistung noch vom Hersteller hat, könnte man das Ganze auch dann reklamieren. Denn der Hersteller sollte nicht darauf Zugriff haben, außer natürlich der Hersteller hat sich zusätzlich einen zweiten Schlüssel da reserviert, weil der Hersteller verfügt natürlich auch über die Möglichkeiten oder die Kontrolle der Software oder der Firmware und der Festplattenverschlüsselung selbst. Aber im Prinzip für eine normale Verschlüsselung, was man im Prinzip unter Windows mit
BitLocker?
Den BitLocker, das ist diese Windows-eigene, beziehungsweise die TrueCrypt, und das dachte ich jetzt an die Verschlüsselungssoftware hat. Ist man natürlich dann wirklich sicher gegen derartige Sachen, dass der Hersteller irgendwie da Zugriff bekommen könnte. Und man verschickt ihm einfach eine Festplatte mit Datenmüll. Also kann dann ohne Bedenken in dem Sinne seine Festplatte zur Gewährleistung einreichen, wo einem dann schon, wenn man es nicht gemacht hat, eher Bauchschmerzen drohen und man wahrscheinlich eher auf die Einlösung der Gewährleistung verzichtet, als die Daten außer Haus zu geben.
Genau. Also ich würde das zumindest so machen, dass ich dann lieber die Festplatte irgendwie einschmelzen lasse, als dass ich die irgendwie unbekannten Dritten
in die Hand drücke. Mhm. Mhm. Wobei ich mir doch vorstellen kann, dass sich einige Firmen darauf spezialisiert haben, derartige Rückläufer mit zu untersuchen. Ja, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für die vorherige Sendung. Und aber im Prinzip für das Backup ist diese Frage im Prinzip, ob man das Backup verschlüsselt oder nicht, auch relevant. Mhm. Sollte man im Prinzip auch mit bedenken.
Genau. Und was ich sozusagen empfehlen kann, was eventuell eine ganz sinnvolle Methode ist, weil also eine Verschlüsselung braucht halt auch immer ein Passwort und gerade wenn man das Backup einmal macht und das liegt halt dann ein Jahr rum und dann brauchen wir es wieder, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man das Passwort vergessen hat. Und was man da durchaus machen kann, ist das Passwort mal auf den Zettel aufzuschreiben und den Zettel mal zu teilen in 3, 5, 7, was auch immer Teile. Und diese Teile einfach zu verteilen an irgendwelche Freunde und die sich am besten Fall noch nie untereinander kennen. Und dann liegt es dann dort. Und
also ich glaube, dafür ist hinreichend und ich sag mal auch Haushaltssicherheit genügt, diesen Zettel einfach ins Kochbuch zu legen. Kein Mensch, der so einen Gekritze im Kochbuch findet, also doch natürlich, jetzt könnt ihr bei mir überall das Kochbuch durchsuchen.
Alles klar.
Wird es assoziieren mit dem Festplattenpasswort.
Aber wenn ich in ein Kochbuch gucke, erwarte ich üblicherweise Rezepte. Und wenn mir dann Zettel entgegenfallen, von denen einer so eine Kombination enthält, würde ich, also das ist doch ungewöhnlich.
Mm-mm. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das Kochbuch von meiner Mutter aufschlage, sind auch viele Zettel, wo im Prinzip irgendwelche Notizen drauf sind, wo eben Gewichtsmengen draufstehen. Mhm. Wenn da mal 400 G steht, könnten das die 400 Gramm Mehl sein?
Na gut, man müsste dann sozusagen diese XKCD-Methode verwenden, um ein Passwort zu erzeugen. Und dann mag das gehen. Aber ich denke halt so dran, wenn da steht irgendwie Prozent, Ausrufezeichen 7 ist gleich ABC oder was auch immer, dann, also das ist einfach sozusagen vom Aufbau des Worts passt das nie in ein Kochbuch rein. Und das fällt dann auf. Aber ich meine, natürlich muss dann jemand erstmal auf die Idee kommen, auch ein Kochbuch durchzublättern.
Ja.
Also legst du jetzt vielleicht eher irgendwie in ein anderes Buch rein.
Also jetzt nicht mehr das Kochbuch.
Ja,
das Kochbuch
haben wir jetzt ist im Moment
verbrannt.
Ja, genau.
Also das ist, das geht nicht mehr. Aber das Buch links vom Kochbuch geht noch.
Ja, genau, das geht noch. Ich nehme immer die Bibel.
Ja, eigentlich auch so ein klassisches Ding.
Eigentlich habe ich da ja schon meine versteckten Waffen und Bomben da drin, aber
jetzt, ach so, okay.
Das will ich lieber öffentlich nicht so verraten, weil das muss niemand wissen.
Ja, also ich auch so im Prinzip, wenn es nicht unbedingt direkt am Rechner dran klebt und mit der Aufschrift Passwort für das Backup oder sowas, sind viele Dinge so dieses, wie soll ich sagen, dieses öffentlich Sichtbare, was einen ständig umgibt, das aber dann, was man einfach nicht zu deuten weiß.
Ja.
Also ich sag mal,
also ich glaube ja, wenn man sozusagen einen jemanden hat, der die Wohnung nur durchsucht nach dem Passwort, ist es vielleicht ganz gut sozusagen einen Ordner zu haben, wo irgendwie geheime Passwörter draufsteht und wo auch natürlich Reihen von Passwörtern.
Das ist natürlich interessant, vor allen Dingen auch, wenn du dann ordentlich Passwörter im Prinzip drin stehen hast. Ich sag jetzt mal, Wohnung durchsuchen auch im Sinne von irgendwelchen legalen, also angeordneten Durchsuchungen, wenn die Leute dann erstmal da sitzen und dann 20 Seiten von derartigen Passwörtern durchprobieren. Könnte man sich eigentlich immer, sollte sich eigentlich ab sofort jeder so einen Ordner mit hinstellen, dass wenn mal derartige Vorfälle passieren, dass die Einheiten dann entsprechend auch noch etwas beschäftigt sind.
Genau.
Und bitte ausdrucken. Also das nicht irgendwie digital schon, sondern dass das auch abgetippt
genau,
werden muss.
Genau. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, ist der Mikko Hyponen, das ist jemand von F-Secure, so getwittert, dass irgendwie die Pins von den EC-Karten halt geleakt sind und hat irgendwie einen Link. Und zwar ein Link auf so eine Pastebin-Seite. Und auf der Pastebin-Seite war quasi 4x0, 3x01, 2 bis 9999.
Ah, cool.
Also waren quasi alle Pins dieser Welt.
Oh ja, die waren halt sicher dabei.
Also ich habe meine Pin da auch gefunden. Ich war dramatisch. Ich habe gleich meine Karte zerschnitten danach.
Okay.
Weil ich dachte, wenn die Pin jetzt da in so einer Pin-Seite steht, dann das ist ja völlig unsicher.
Ja.
Aber jetzt müssen wir irgendwie mal hinter die Kurve
Passwort,
zum Backup.
Genau, das Passwort fürs Backup kann man in dem Sinn auch aufschreiben. Wenn man nicht gerade gleich drüber schreibt mit, das ist das Passwort vom Backup oder sowas. Ja, genau. Und für die Sicherung. Und die, wobei ich es im Prinzip auch kenne, also ja, bei Passwort im Prinzip dann wieder die allgemeine Frage, wie lang und
ja. Also ich meine, man, so die letzten Untersuchungen gehen ja davon aus, also unterhalb von 10 Stellen braucht man gar nicht mehr anfangen. Also und natürlich wie Sonderzeichen und so weiter.
Okay.
Einmal das ganze UTF-8-Alphabet halt durchbasteln.
Ja, genau. Die kyrillischen Zeichen und alles.
Ja, genau.
Also, ja. Und in, genau, und was aber im Prinzip dann auch mit einfach schon weniger abstrakt oder ja abstrakter im Prinzip die Diskussion ist, ist halt diese Art und Weise, wie man es speichert. Mhm. Also es gibt halt diverse Backup-Programme, wo dann das Format, in dem das Backup abgelegt wird, nicht direkt zu erkennen ist. Also wenn ich im Prinzip mit einem LS da drauf schaue, also im Windows halt das Verzeichnis oder diese den Ordner öffne, die Datei öffne, dann sehe ich nicht wirklich, was da los ist. Muss ich persönlich sagen, ist ungünstig. Weil im Notfall hat man dieses Programm wieder nicht. Man hat im Notfall nur eine ältere Version oder eine neuere Version, die wiederum auf die alten Daten nicht zugreifen kann und so weiter. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich wirklich empfehlen, die Dateien so einfach wie möglich abzulegen, also am liebsten in ein ganz normales Dateisystem, normale Ordnerstruktur und da die Dateien 1:1 reinlegen und damit dann die, dass man im Fall der Fälle auch wirklich wieder drauf zugreifen kann. Es war im Prinzip vor Jahren eben, als ich die Datensicherung auf CD gemacht habe, habe ich einfach diese Dateien, die ich sichern wollte, zusammengesucht, das ISO gebaut und dann auf CD gebrannt, sodass ich dann 1:1 meine Sicherung hatte und hatte dann im Prinzip auch CD-bedingt im Prinzip auch immer wieder mit einer Vollsicherung von den Dateien, die ich verändert hatte. Ja, und beziehungsweise ich habe dann auch mal eine Zeit lang mit die Dateien immer in einem TAR-Archiv einfach auf dem VFAT gesichert. Also VFAT, ist auch noch auf fast jedem Rechner einfach zu lesen. Und in TAR in dem Sinne auch auf den Unix-Systemen.
Auch auf Windows.
Beziehungsweise auch auf Windows, genau. 7-Zip und
WinZip.
Ja, genau, die können das auch öffnen, sodass man auch an die Dateien dann rankommt. Denn es geht im Prinzip schon los. Ich habe mein Adressbuch mit auf dem Rechner drauf. Ich habe diverse andere Kontaktinformationen, Daten und ähnliches drauf, die man regulär einfach oder häufig auch braucht. Auf die man eigentlich auch dann sehr schwer verzichten kann, wenn man sagt, okay, wenn ich den Rechner wieder installiert habe, wenn die neue Maschine gekommen ist, kann ich das wieder herstellen. Mhm. Nee, ich muss eigentlich auch schon in der Zwischenzeit mal an diese Infos ran. Und oftmals hilft auch einfach nur das Lesen. Also es ist oftmals, dass man auch nicht unbedingt da auf diese Dateien in dem Sinne Zugriff haben muss, um sie zu verändern, sondern oftmals reicht es auch, wenn man nur den Inhalt halt sieht. Und an der Stelle dann bei dem also einfache Dateiformate mitwählen, die man am besten auch halt öffnen kann. Allerdings, was an der Stelle hilfreich ist, wenn man diese Dateien, die man da rauskopiert hat, in irgendeiner Weise schützt. Denn wenn man im Prinzip drauf zugreift, manche Programme sind sehr optimistisch und ändern da gleich mal, wenn man selbst nur lesend drauf zugreift, schreiben da dann wieder halt in die Datei gleich mit rein. Ach übrigens, am so und so vierten war wieder mal einer da und hat sich das Ding angeguckt. Und damit im Prinzip das Backup nicht verändert wird, könnte man zum Beispiel einen Schreibschutz mit auf die Dateien legen.
Oder wenn du halt irgendwie ein Image hast, kannst du auch read-only mounten.
Oder
unter Umständen,
das,
also.
Ja, genau.
Oder es gibt halt an sich für die ganz paranoiden Leute sozusagen ein Hardware-Teil, was man zwischen eine wirkliche Festplatte und dem Anschluss klemmt, was eine Schreibsperre ist. Also
echt?
Da, genau, also es wird üblicherweise in der Computerforensik benutzt.
Aha.
Also da in der Computerforensik hast du ja Ja. Genau das Problem, dass du eben nicht schreiben willst, sondern du willst nur lesen.
Oha.
Und du musst sozusagen auch garantieren, auch gerichtsfest garantieren können, dass du nie auf die Festplatte geschrieben hast. Und da gibt es halt so eine Module, die du quasi als USB-Anschluss zum Beispiel hast.
Ja.
Und die filtern alle hier Schreibkommandos auf der Festplattenebene halt raus.
Ach, interessant.
Hm. Und da kannst du halt nur lesen. Das ist
cool.
Ja. Und da könnte man halt auch sowas dann halt
verwenden. Ja, also so im Extremfall beim Zugriff auf das Backup.
Genau. Oh. Oder ansonsten, wie gesagt, der Weg wäre einfach wirklich das Read-Only zu mounten.
Genau.
Also würde ich das jetzt erstmal hausmannsmäßig machen.
Genau. Wobei bei Windows wüsste ich gar nicht, wie man Read-Only irgendwas einbinden kann.
Genau. Ja, das weiß ich auch nicht. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie man überhaupt das einbindet, außer dass man es ansteckt und es ist da.
Das funktioniert und zwar über die Datenträgerverwaltung. Kann man nämlich putzigerweise unter Windows auch mitten im Dateibaum Festplatten einhängen. Also ich kann im Prinzip, wie man es unter Unix kennt, mitten im Verzeichnisbaum Festplatten reinhängen oder in Partitionen.
Also die dann kein extra Laufwerk haben?
Genau,
sondern,
richtig. War ich auch baff, als ich das erste Mal gesehen habe. Das heißt im Prinzip, wenn einem die Festplatte, also die Partition C verläuft, wo die Programme drauf liegen, kann ich im Prinzip die Programme auf eine extra Partition schaufeln und binde dann die Partition dort bei Programme ein.
Oh, ja.
Fortschritt,
ey. Ja.
Das könnte doch noch was aus dem System werden.
Weil ich hatte vor kurzem das Problem, dass ich nämlich irgendeinen Rechner mal updaten wollte.
Mhm.
Und das waren irgendwie 2-3 Gigabyte an Daten, die er dann runterladen wollte. Und das, also das Warlib, der Warcache, apt, Archives und so weiter. Also lag halt in war extra Position und war irgendwie noch ein Gigabyte frei oder sowas. Mhm. Also war auf alle Fälle zu wenig. Und dann war sozusagen halt auch mein Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir irgendwie hier so ein Image irgendwo anders hin, mounte das da rein und dann mache ich mein Update und dann war das gut.
Mhm. Genau.
Und danach schmeiße ich es wieder weg und fertig ist der Lack.
Also, ja, da lebst du unter dem modernen Betriebssystem wesentlich angenehmer. Ach, nee, eigentlich unter den alten Betriebssystemen, denn ich glaube, das ging schon in den 80er Jahren.
Ja. Und also ich hatte darüber geblockt und jemand anderes meinte noch, man könnte das natürlich auch mal einfach mit einem Bind-Mount machen. Man kann es einfach irgendwie dir ein
Verzeichnis, hätte ich auch gemacht.
Das war mir aber in dem Moment nicht eingefallen. Das sozusagen,
ich hätte auch ein TempFS einfach reingemountet. Ach so, na gut, ist die Frage, wie viel RAM in der Kiste ist.
Ja, genau.
Ja.
Das hätte nicht gereicht.
Mit einem Bind-Mount hättest du einfach von woanders her das einfach reingezogen. Und
dazu
das hättest du auch mit dem Symlink machen können.
Nee, im Symlink, denke ich, geht das eben nicht.
Wieso nicht?
Weil, also dann hätte ich sozusagen zunächst ja dieses Unterverzeichnis löschen müssen, um dann wieder einen Link reinzulegen.
Nee, du sollst, sondern du löscht Warcache apt archive. Du löscht das oder benennst das Archive-Verzeichnis
um. Ja, das will ich halt nicht. Das,
wieso nicht?
Weil ich da keine Lust dazu habe.
Ach so, okay.
Weil ich kenne, das vergesse ich dann irgendwann wieder einzubinden. Dann rumpelt es beim nächsten Mal wieder, weil das Verzeichnis vielleicht fehlt.
Okay, gut. Nee, dann war.
Und solche Spielereien will ich mir einfach ersparen.
Gut, dann ist das mit dem Bindmount die beste.
Ja, genau.
Und ja. Dateisystem einbinden und mittendrin funktioniert auch unter Windows, aber eben nicht so angenehm und schön, wie man es halt unter Linux oder so gewöhnt ist.
Aber wie funktioniert das vom Grundsatz her? Weil wenn ich eine Festplatte jetzt irgendwie anstecke, dann ist sie erstmal sofort da. Dann müsst ihr erstmal wieder aus dem System rausschmeißen, offensichtlich, denke ich mal.
Wahrscheinlich.
Und danach
irgendwo. Und in der Datenträgerverwaltung hat man für den Datenträger, wir haben ja alle Windows-Systeme vor uns. Es ist ja nicht gerade so, dass wir hier irgendwie an Linux-Arbeitsplätzen säßen. Und wir können das ja mal nachgucken. Also Computer, Rechtsklick, Verwalten.
Hm.
Dann wird der Bildschirm schwarz und das System explodiert. Verdammt.
So, ja.
Ja, wir kommen jetzt gerade hier nicht weiter, weil
man ein Admin-Wort braucht.
Ja, schade. Wir können jetzt.
Okay.
Jedenfalls in dieser Datenträgerverwaltung gibt es dann auch was um das Einbinden von Partitionen und da kann man im Prinzip auch einen Pfad in einem Dateisystem angeben. Und genau, wir hatten im Prinzip die Formate oder die Art und Weise der Sicherung, wie man im Prinzip ein Backup sichern sollte, mit angesprochen gehabt. Wir hatten das angesprochen gehabt für ein Backup, dass man sich auch überlegen sollte, in welcher Art und Weise, also in welchem Rhythmus man sichert und in welchem Rhythmus man löscht. Also das gibt es natürlich. Und es gibt dann auch diese Frage, wie man denn tatsächlich sichert. Also es gibt dann unter Umständen unterstützen auch normale Dateisysteme da verschiedene Möglichkeiten, wie unter Unix gibt es diese File-Links. Also diese nicht die Symlink, also es gibt auch, es gibt, man könnte im Prinzip mit Symlinks arbeiten, aber es gibt auch noch eine sparsamere Variante für Dateien, dass man richtige Links anlegt. Also
Hardlinks.
Genau, Hardlinks, genau. Ja, keine
Symlinks, sondern harte.
Genau, harte Verknüpfungen erstellt.
Wobei dann, also würde mir ad hoc klein Problem einfallen, weil üblicherweise habe ich ja doch mein Backup irgendwie auf, sagen wir mal, auf dem USB-Stick, den du mir vorgeschlagen hast. Und dann habe ich mit harten Links da unter Umständen ein Problem.
Wieso? Also der harte Link, den sollte man auf dem Backup untereinander machen. Wenn ich mehrere...
Ach, ich verstehe. Ja, okay, nee, dann habe ich schon missverstanden. Okay. Alles klar.
Wenn man im Prinzip mehrere Inkarnationen des Backups hat...
Ja, dann ist alles gut.
Genau.
Nee, ich hatte dich da nur missverstanden.
Aber im Prinzip jetzt zur Erläuterung, im Prinzip, wenn man eine Datei mehrfach speichert, würde sie auch mehrfach Plattenplatz verbrauchen. Und an der Stelle ist es dann halt, dass man nicht wirklich nochmal eine Kopie anlegt, sondern im Prinzip immer wieder nur auf die alte, unveränderte Version verweist. Im Dateisystem sieht das dann aber identisch aus. Wenn man da reinguckt, dann sieht man im Prinzip immer noch die Datei selbst. Und kann im Prinzip, wenn man drauf zugreift, auch ganz normal regulär drauf zugreifen mit dem Programm.
Also kann man halt auf einen 4 GB Stick 10, 2 GB Dateien speichern, ohne dass der voll läuft.
Ja, richtig.
Ich weiß gar nicht, 4 Kilobyte braucht das der Hardlink, oder?
Nee. Der braucht gar nichts. Der ist im Prinzip in der iNode, nicht in der iNode, in der Directory. Wird im Prinzip nur Verweis gemacht.
Ja, stimmt.
Das mit dem Speicherplatz verbraucht nur ein Symlink.
Genau.
Ein Symlink auch abhängig vom Namen, wie viel, wo er nämlich dann hingeschrieben wird. Ab einer gewissen Länge stehen sie dann nicht mehr im Verzeichnis-Eintrag, in dem D-Tree, sondern im D-Entry-Struktur, sondern stehen dann auch ausgelagert. Und ein Programm, was mir im Prinzip jetzt beim ganzen Erzählen für sowas eingefallen ist, ist R-Snapshot. Das unterstützt im Prinzip diese Methode, im Prinzip Dateien sparsam in diesem Sinne zu speichern und auch Dateien im Sinne von und eben mehrere Versionen zu speichern. Also täglich, wöchentlich und monatlich wird im Normalfall unterstützt und dann kann man im Prinzip angeben, wie viele von allen aufgehoben werden sollen. Also
ja. Ich wollte noch mal kurz eine Unterbrechung machen, weil vielleicht könnten wir sozusagen nach der ersten halben Stunde mal ein bisschen Musik einspielen, sofern du welche da hast. Dann können wir vielleicht nach der Pause noch mal ein bisschen was zu Programmen erzählen. Ja, weil also anderthalb Stunden haben wir jetzt schon gesprochen und Jörg hat ja üblicherweise so eine sehr umfangreiche Musiksammlung einstecken. Vielleicht gerade mal nicht, das weiß ich noch nicht. Und und dann können wir halt da ein bisschen Musik machen und dann vielleicht nochmal über konkrete Programme sprechen und mal gucken. Genau, und hier gibt es schon das große Verzeichnis.
Wobei, hier gucke ich gerade drüber, ich glaube, von denen hier hatten wir schon
alle. Musik.
Okay. Mal gucken, was hier noch da drin ist. Das war vom 23er.
Das klingt doch gut. Was denn? Hatten wir auch schon?
Aber gucken, ob ich vom Dings von Jamendo habe oder nicht.
Ach so. So kann ich es ja rausschneiden. Also sozusagen fürs Internet kann ich es ja rausschneiden.
Okay, und dann können wir es
kannst es spielen.
Wir brauchen erstmal, kannst du mir mal ein Windows D geben?
Ein Windows D. Hier ist ein Windows D. Also zur Erklärung vielleicht, also wir bedienen gerade Maus und Tastatur unterschiedlich.
Genau.
Und ich musste jetzt quasi die Tastatur bedienen und Jörg ist hier an der Maus.
So, PC, und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch auf Play.
Genau, und jetzt ist quasi alles schon fertig. Das, jetzt weiß ich, kann ich wieder nicht unterscheiden, was der Titel und was hier der Name des Interpreten ist. Das müsste dann Jörg dann immer in Ruhe erzählen. Ich ziehe mich an der Stelle zurück und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Gut, und ich identifiziere das von Enzo Carlino aus dem Album No One Dies for Love is Hawk Cliff. Na dann. So, hallo zurück. Wir haben in der Zwischenzeit nachgeschlagen. Das Lied war von Jamendo wieder. Wir hatten uns auch wieder auf der beliebten Plattform für lizenzangenehmere Musik bedient. Und hier in dem Falle war das von Enzo, jetzt muss ich selbst.
Carlino.
Enzo Carlino.
Wie das Auto.
Was?
Wie das Auto.
Ja, genau. Ach, stimmt, ja. Enzo Carlino war das, der Titel Hawkcliff.
Genau.
Ja, mit den Backups. Wenn man natürlich im Prinzip von seiner Musiksammlung zum Beispiel auch eine Sicherung anlegen möchte, was eigentlich nicht unbedingt so der Fall ist, denn das ist zum Beispiel eher etwas, wo ich dann vielleicht, dass wir in der nächsten Sendung da an das Thema anknüpfen, in Richtung Archivierung beziehungsweise auch Datenredundanz in Richtung RAID-System gedacht. Aber theoretisch fällt die Kopie oder die der Musiksammlung nicht unbedingt unter das Backup-Thema.
Ja. Wobei, wenn du schon, also du bist schon sehr optimistisch, was das Thema der nächsten Sendung angeht.
Ach so.
Oder in einer späteren Sendung. Also wir haben noch so ein offenes Thema, was ich eventuell gerne in die nächste Sendung reinkriegen würde, aber das da lassen wir noch ein bisschen den Überraschungseffekt offen, würde ich sagen. Also
echt? Wäre es nicht günstiger, das anzukündigen, dass wirklich auch Leute sich...
Naja, der Punkt ist einfach, dass ich noch nicht weiß, ob ich sozusagen alle Vorbereitungen bis dahin geschafft habe.
Ach so, dann also wichtig, sehr, sehr wichtig, guckt immer mal auf unsere Webseite, datenkanal.org.
Mhm, genau, oder lest halt einfach den Stream, den RSS-Feed.
Genau. Dass da eventuell dann mit der Aufruf kommt, weil da gibt's dann Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre gibt es zu erlangen. Ja, und für das Thema Backup allerdings, also wir hatten jetzt schon mit durchgesprochen, dass die wichtig ist, sich im Prinzip Gedanken drüber zu machen, eben in welchen Zyklen man ein Backup erstellt, in welchem Zyklen man auch das Backup wiederum löscht, also das Backup dann eigentlich auch entsprechend ausdünnt, entsprechend wieder Platz schafft, wie man eventuell auch das Backup dann verteilt auf verschiedene Medien, dass man zum Beispiel 2, 3 Festplatten hat, die man der Reihe nach durchrotiert, oder unter Umständen auch ein Backup regelmäßig auf eine CD brennt, um da nochmal eine Sicherheit zu haben und im Backup dann regulär auf einem USB-Stick macht. Sich solche Gedanken darüber zu machen, wie mit dem Backup dann umgegangen wird, welche Mitarbeiter es im Prinzip mit nach Hause geschickt bekommen, ob man es verschlüsselt oder ob man die Lohndaten inklusive sämtlicher Kontenbewegungen der Firma auch dem Hausmeister mitgibt. Oder ob man das eigentlich doch besser verschlüsselt macht, sprich den Leuten nur einen Binärklumpen mitschickt, mit dem sie rein theoretisch nichts anzufangen wissen. Also dann bitte nicht unbedingt den Firmennamen als Passwort wählen.
Firmenname und das Alter des Geschäftsführers vielleicht.
Ja, das ist natürlich wichtig, dass im Prinzip das Passwort sich regelmäßig ändert, also ja, mindestens genau. Einmal im Jahr. Und dann aber im Prinzip auch solche Sachen, wie man das Backup selbst ablegt. Es gibt da halt professionelle Software, auch die einem hilft, das Backup zu erstellen. Aber ich persönlich, also aus der Erfahrung heraus, rate eher davon ab, dass das Backup in einem obskuren Format ist, komprimiert und toll und tralala, was da alles angeboten wird, sondern eher in wirklich einfachen, wo man mit allgemeinen Handwerksmitteln rankommt und Zugriff erlangen kann, um eben im Notfall, wenn man es braucht, nicht erst irgendwelche große Technik auffahren muss. Also vor allen Dingen im Privatbereich, wo ich nicht noch den zweiten und dritten Rechner stehen habe, wo ich von Anfang an die Zusatz-Restore-Software, also die Software zum Auslesen des Backups mit drauf habe und regelmäßig testen kann, dass das dann nicht dafür alles notwendig ist. Und durch Zufall habe ich jetzt auch gerade noch ein anderes wichtiges Thema mit erwähnt. Man sollte im Prinzip nicht nur das Backup schreiben, also das sollte kein Write-Only-System sein, sondern man sollte auch wirklich mal, wenn man es gemacht hat oder vielleicht auch in größeren Abständen, immer wieder versuchen, mit Hilfe eines solchen Backups ein System wiederherzustellen. Also ob man mit dem Backup wirklich was anfangen kann oder ob es im Prinzip wirklich nur ein Dev 0 ist, wo man fleißig die Daten hineinschreiben kann, aber eigentlich nichts wieder rausholen kann.
Also da werdet ihr auch nicht die Ersten, wenn euch das passiert. Das ist, also ich meine, der übliche Fall ist, glaube ich, wirklich, dass keine Backups da sind, sondern dass irgendwann gibt es halt mal einen großen Knall und dann überlegt man sich, scheiße, die letzten 10 Jahre Urlaubsfotos, Fotos der Kinder, Dokumente etc. weg, unwiederbringlich verloren.
Ja.
Oder halt, es gibt ja jetzt mittlerweile die cleveren Leute, die gehen in die Cloud, die nutzen dann halt zum Beispiel halt Google-Dienste, kann aber auch spezifisch andere sein, und Google hat die unangenehme Eigenschaft, dass die hin und wieder mal auch dort, also nicht Google gehackt wird, sondern dass man vielleicht der eigene Account gehackt wird, weil das Passwort zu schwach wird. Und was diese Cracker dann im ersten Versuch machen, ist alles zu löschen. Alle Daten, die auf diesem Account drauf sind, werden gelöscht.
Platz schaffen.
Ja, genau. Ja, genau. Spuren verwischen, Platz schaffen, egal. Und dann sind die halt auch weg. Und das ist, also auch da seid ihr nicht die Ersten, wenn euch das passiert, sondern das passiert auch relativ bekannten Leuten. Und in einem Fall kann ich mich erinnern, ich glaube, das war dieser Matt Honan, das ist ein Reporter, der hat sozusagen auch das gleiche Passwort für seine Apple-Geräte genutzt. Mhm. Und die Angreifer haben das dann genutzt, um die Geräte remote zu löschen. Also die haben sozusagen...
Ach, wie nett.
Die haben das iPhone gelöscht, die haben das MacBook gelöscht und... Also dadurch ist es ihm überhaupt erst aufgefallen, dass sein Account gehackt worden ist, weil sein iPhone nicht mehr funktionierte und sein MacBook nicht mehr funktionierte.
Klasse.
Und also mittlerweile ist zwar Google so weit, dass sie auch eine gewisse Art von Backup machen. Also ich habe von einigen Fällen gehört, wo es auch gelang, zumindest einen Teil der Daten wieder zurückzugewinnen, nachdem das alles geklärt war. Aber darauf sollte man sich halt nicht verlassen. Also das geht halt schnell in die Hose. Also auch so Cloud-Lösungen sind nie wirklich ein Backup, sondern auch da kann beliebig viel schief gehen.
Genau.
Aber und was eigentlich eben sagen wollte, dann sozusagen, wenn dann Leute fortschrittlich sind und ein Backup haben, dann ist es wirklich sehr oft anzutreffen, dass die halt das irgendwo hinspeichern, auf USB-Stick, auf Festplatte, auf irgendwas anderes. Und dann irgendwann geht es halt mal schief, dann will man die Daten lesen. Da ist irgendwie hier ein Bit gekippt, also man nutzt hier BZ2 zum Beispiel, weil das ist ja toll alles komprimiert, genau. Und das hat aber die unschöne Eigenschaft, wenn irgendwie mal ein Bit verrutscht, dann ist halt auch dieses gesamte Ding kaputt. Und das ist dann halt auch unschön. Deswegen ist es wirklich wichtig, das, was Jörg sagte, entweder man hat wirklich einen extra Rechner, wo man einfach sozusagen mal diesen Restore-Fall durchspielen kann. Oder man muss halt irgendwie mit virtuellen Maschinen etc. mal rumspielen.
Das war...
Also auf alle Fälle ist es wirklich wichtig, das Restore zu üben und zu gucken, klappt das wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ansonsten ist das halt auch wertlos. Dann kann man diese ganze Backup-Orgie auch wieder vergessen.
Das ist sparen. Und an der Stelle, wenn man im Prinzip so einen Fall dann durchzieht, dann merkt man im Prinzip auch, was man eigentlich alles braucht. Die eine Geschichte ist auch, was an der Stelle mit aufkommen wird, die Frage, warum mache ich eigentlich ein Backup? Also was will ich im Fall der Fälle wiederherstellen? Denn die Diskussion, weiß ich, hatten wir auch mal mitgehabt. Da ging es eigentlich darum, dass Surfer die Datensicherung betrieben werden sollte. Und letztendlich haben wir uns dann dagegen entschieden, das Komplettsystem zu sichern, weil einfach mit der Standardvorfall für eine Wiederherstellung des Systems war, der Rechner wurde gehackt. Das heißt im Prinzip, ich brauche auch nicht das Backup eines gehackten Rechners wiederherstellen.
Das wär ja angreiferfreundlich.
Eben.
Warum macht ihr denn so einen Aufwand?
Weil ich mir sehr, sehr wahrscheinlich auch das Ganze, oder weil ich schon mehrere Tage lang auch das gehackte System gesichert habe. Also unter Umständen liegt so der Zeitpunkt vom Angriff bis zum Zeitpunkt der Erkennung, liegen da Tage dazwischen.
Tage? Also ich kann mich an einen Fall von irgendwie Uni und USA oder irgendeine größere Organisation erinnern. Die haben nach 4 Jahren gemerkt, dass sie gehackt worden sind.
Ja.
Das, also ich glaube durchaus, dass das gar nicht so selten ist. Also man kann es so drüber lustig machen. Also es ist vergleichsweise unwahrscheinlich, dass Leute erkennen, wenn sie gehackt werden. Es sei denn, irgend so ein Typ macht halt so ein Webseiten-Defacement oder sowas, wo es natürlich offensichtlich ist. Aber wenn sich jemand halt ruhig in so ein System einschleicht und sich dort auch quasi ruhig verhält, dann...
Dann bekommst du es.
Genau.
Also eigentlich sein Ansehen ist es ja, dass du ihn nicht wirklich schnell erkennst.
Ja. Und ich hatte jetzt auch in einem Vortrag einen Fall gehört von einer Firma, die sind gehackt worden und da hat der Angreifer jeden Tag 500 Gigabyte an Daten rausgeschleust und das ist nicht aufgefallen.
Gigabyte.
Ja, also ein halbes Terabyte.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ne?
Boah.
Und das ist angeblich, also wie gesagt, also, es kann ja durchaus sein, dass das gar nicht gemonitort wird, der Traffic. Mhm. Dann fällt das eh nicht auf. Und selbst wenn es gemonitort wäre, worden wäre, dann ist es halt offensichtlich auch nicht aufgefallen.
Mhm. Ja, man könnte jetzt mal runterrechnen, wie viel im Prinzip 500 Gigabyte in Kilobyte bei einer Permanent-Auslastung ist. Wenn das dann sowas in einem Permanent 200K fällt, dann ist es uninteressant, weil die 200K, naja, ich glaube, da schlägt keiner Alarm, wenn du so einen Ausgang hast. Es kommt natürlich auch einfach auf die Firma drauf an. Also ich glaube, dass auch andere Firmen in dem Sinne einen derartigen Durchsatz vielleicht haben. Und die, ja, also dass man an der Stelle im Prinzip, man braucht nicht das Komplettsystem, man braucht in dem Sinne nicht sämtliche Programme mit zu sichern, wenn man nicht diese wiederherstellen wird. Und an der Stelle ist es halt, dass die, dass man an der Stelle auch das Backup inhaltlich halt entsprechend strukturieren kann, wenn man eigentlich gar nicht, wenn man das Ziel, warum mache ich mein Backup, kennt. Oder genau definiert. Wenn man im Prinzip sagt, okay, wenn, dann will ich eigentlich komplett das Ding wiederherstellen, dann kann man auch ganz anders zum Beispiel auch den Inhalt sichern. Also oder mehr in dem Sinne aufnehmen in das Backup. Aber im Prinzip, es sind, was man im Prinzip nach einem Restore, wenn man im Prinzip einmal so einen Vorfall hatte oder wenn man das einmal probiert hat, dass man dann eigentlich mal sieht, wo noch alles was fehlte. Also bei mir ist es eben so, dass ich nach einer Zeit, also klassisch wird man rangehen und sagt, man sichert das Home, slash Home. Man sichert slash etc, Konfigurationsdateien. Und dann geht's aber im Prinzip los, wo weiter.
Also slash war zum Beispiel ist, also je nachdem, das ist systemabhängig, also als Privatmann muss ich sagen, würde ich das auf jeden Fall auch sichern. Also wenn ich einen Server habe, dann weiß ich es nie.
Also ich würde auch als Privatmann mir nicht unbedingt Warcache apt archive sichern. Oder
Das kann man vielleicht ausschließen.
Hm.
Aber es ist halt, also in War, also Warspool, da liegt halt unter Umständen Sachen, die mich interessieren.
Interessante Sachen.
Warlib liegen Sachen, die mich unter Umständen interessieren.
Hm. Und aber insgesamt kommt es dann im Prinzip auch schon wieder auf eine Größenfrage an.
Ja.
Dass im Prinzip, wie schnell ändern sich dort die Daten und wie groß ist mein Backup-Medium? Hm. Das muss man da ein bisschen abwägen. Was definitiv im Prinzip dort interessant, also es gibt dort einfach interessante Stellen. Einerseits wäre zum Beispiel WarMail zu nennen, was oder in für die Cron Shops, das, was man im Prinzip auch gern vergisst irgendwie, dass diese Cron Tab, dass die mitgesichert wird, welche von den Benutzern, dass in WarLib fällt mir jetzt im ganz konkret gerade die Liste der installierten Pakete ein, also DPKG Status, dass das mitgesichert wird. Unter Umständen auch verschiedene andere Konfigurationseinstellungen.
Also mir fällt da, also was, wo mir immer wieder immanent wird, ist WarLib SVN zum Beispiel. Also ich lege halt so SVN-Archive da rein.
Okay.
Oder halt auch Git-Repositories zum Beispiel.
Ah, nee.
Die halt, also die meinetwegen die Kiste auch serviert.
Ja, okay.
Und dann, also, und oder ich denke jetzt an Mixmaster, das ist halt auch ein Remailer, der schmeißt halt auch seine ganzen Sachen da rein. Und deswegen tendiere ich, also gerade das WarLib-Verzeichnis, meistens dazu, komplett mit wieder wegzusichern, weil ich schon in der Vergangenheit oft festgestellt habe, dort sind doch Sachen drin, die sich nachträglich als wichtig herausgestellt haben. Und deswegen sichere ich es komplett mit weg.
Da ist ein Fall, diese Dienste und sowas habe ich bei Zeiten angefangen, nach /SRV zu legen, also in die Services. Mhm. Also wie SVN, Chit und Webseiten und all diese ganzen Sachen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Ort, /SRV wird bei mir auch komplett.
Ja, und ich glaube, das war ja früher war www bei diesen Apachen und Nginx und so weiter.
Richtig.
Und das hat Debian auch seit einiger Zeit geändert.
Vielen Jahren, also Jahren.
Ich weiß, mir ist es vor kurzem aufgefallen.
Ja, genau, das ist jetzt auch alles, die Seiten sollen in /SRV angelegt werden, soll der Admin im Prinzip dort anlegen. Dass dort die Services oder die Dienste, die bereitgestellt werden von dem Rechner, dort ihre operativen Daten liegen haben.
Okay.
Aber was im Prinzip dann auch zum Beispiel mit reinkommt in derartige Sachen, wenn man, man kann im Prinzip einerseits diese internen Formate der Programme speichern, also sei es im Prinzip exakt diese Datei dpkg-Status.
Ach so.
Man kann aber im Prinzip auch die exportierte, diese dpkg-l-Liste speichern. Das ist wirklich auch hilfreich, dass man sich derartige Sachen nochmal exportiert. Also im Prinzip vor dem Backup-Lauf in den Backup-Lauf in ein kleines Skript verpacken und dort erstmal einen Export gewisser Sachen machen. Sei es im Prinzip dpkg-Status und noch andere Sachen, die man im Prinzip hat. Und das dann mit in das Backup aufnimmt, dass man sowohl die Rohdaten hat, als auch diese exportierten Listen. Weil oftmals sind diese dann unterschiedlich oder man importiert besser die anderen Listen. Es gibt zum Beispiel bei dpkg auch die get-selections. Die Liste lässt sich besser über set-selections wieder in dpkg reinfügen, wenn man das System wiederherstellt.
Also es ist quasi so eine Liste der installierten Software.
Genau.
Mit get-selection gebe ich mir die aus und mit set-selections schreibe ich die quasi wieder rein. Das ist auch das, was ich am Anfang sagte. Wenn ich halt quasi eine Kiste neu zu installieren habe, dann mache ich halt set-selections und werfe das, was mal bei get-selections rauskam, wieder da rein.
Ja.
Und dann sage ich hier, mach mal ein Upgrade und warte halt, bis er fertig mit runterladen ist. Und dann kann ich halt weitermachen.
Genau, und das zum Beispiel, also die Liste unterscheidet sich etwas von der Ausgabe von dpkg-l. Oder es gibt zum Beispiel auch bei Debian diese Konfigurationsdatenbank, dieses depconf, die kann man auch exportieren und hinterher wieder auch importieren. Das heißt im Prinzip, wenn man, bevor man das System wieder neu aufsetzt, kann man mit depconf set selections, heißt glaube ich das Programm, kann man diese Konfigurationseinstellungen wieder alle zurückspielen, sodass im Prinzip diese depconf-Fragen, die man von der Installation eines Pakets her kennt, dass die automatisch schon beantwortet sind oder so beantwortet sind, vor allen Dingen auch, wie sie im alten System beantwortet waren. Und da muss man im Prinzip dann wirklich situationsabhängig, was man für Software installiert hat, dass man das alles mal mit sichert, mal mit guckt, was da alles ist. Es gibt auch ein Verzeichnis, das heißt varlocal. Einige Admins legen dort auch interessante Sachen ab. Oder was zum Beispiel auch interessant ist zu sichern, ist war Backup. Also ja, da sichern einige.
Backup.
Ja.
Also das ist Standard, also so die ganzen dpkg-Aktionen werden da noch reingeschrieben. Und
ältere Pass-WD und solche Sachen.
Das stimmt, das ist sinnvoll, das mit wegzuspeichern. Also auch sowas wie Opt, wenn es sozusagen nicht leer ist, dann wird das halt auch mitgesichert, weil da ist mir es auch schon mehrfach vorgekommen, dass ich das halt nicht gespeichert habe und irgendwann fiel mir auf, da lag ja irgendwas. Und da war es aber weg.
Ja.
Und deswegen, also wenn das Opt-Verzeichnis weitere Unterverzeichnisse enthält, dann wird das mit weggespeichert.
Und was wir im Prinzip jetzt mit angeschnitten hatten mit den internen Formaten, interessant ist natürlich, wenn man Datenbanken hat. Also man sollte zum Beispiel bei mir im MySQL-Datenbanken nicht nur in dem reinen Binärformat sichern, sondern auch in dem SQL-Dump. Denn dieser Binärformat muss auch nicht unbedingt immer wieder vollständig sein, muss nicht konsistent sein, just zu dem Moment, als man es gesichert hat, sondern man sollte im Prinzip auch zusätzlich den Dump sich nochmal mitsichern.
Genau.
Also über sowas auch mit nachdenken.
Auch bei SVN fällt mir das ein. Da kann man ja auch
den SVN-Admin da.
Du kannst das auch binär quasi wegschmeißen oder wegsichern. Und wenn es aber Versionssprünge gab, zumindest war das früher so, dann müssen die nicht unbedingt kompatibel sein. Und deswegen ist es da auch sinnvoll, in den Textdump zu machen, also was SVN-Admin, und das dann halt wieder zu importieren. Und das Gute ist nämlich, dass dann, wenn es dann Versionssprung gab, wird das halt quasi auch gleich korrekt dann wieder
importiert.
Und das ist generell auch bei SVN eine Sache, die man immer mal, also sozusagen, wenn es Versionssprünge gab und da sozusagen es Änderungen gab, da ist es wirklich sinnvoll, sozusagen das alte Archiv mal wegzudumpen und das wieder neu einzulesen und damit weiterzuarbeiten. Weil also ich hatte das früher, also das hat mich wirklich einige Tage gekostet, weil ich wollte dann irgendwann ein Archiv, das hatte, ich weiß gar nicht, knapp 20.000 Commits und der Import brach immer bei Commit 9000 X ab. Permanent. So, und dann, Und dann habe ich erstmal damit zugebracht, mir das ganze Format anzugucken und so weiter. Und irgendwann war es wirklich so, dass ich sozusagen an diesem einen Commit, da musste ich irgendwas im Format ändern und das lag eben mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich meine, genau kriegt man es nie raus, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass es mal so einen Versionssprung gab und da halt irgendwas nicht korrekt gespeichert wurde. Und da musste ich quasi manuell dran rumfeilen und dann ging es. Also das musste 2-3 Änderungen machen und dann lief der Import dann auch wieder korrekt durch. Und seitdem weiß ich, dass man wirklich auch sozusagen als Pflege eines SVN-Archivs das durchaus mal machen sollte, das alte exportieren, wieder neu importieren und mit dem neuen weiterarbeiten.
Und also was mich eigentlich jetzt daran schockiert hat, 2013 und deine tiefes Wissen über SVN.
Das ist schon eine Weile her, das SVN-Zeug.
Ach so, okay.
Aber das hat sich halt so, wie gesagt, ich habe da
eingebrannt.
Bestimmt 2 oder 3 Tage damit zugebracht, dieses Archiv zu reparieren.
Ja.
Und dann, also wirklich, ich weiß noch, dass ich da wirklich mit den Beschreibungen dieses Formats irgendwo gesessen habe. Bei Kaffee und Kerzenschein und versucht habe, das zu verstehen und dann halt mir auch diesen Text dann halt mit angeguckt und rumgebastelt habe, bis es halt funktioniert hat.
Ja.
Aber das war schon, sowas brennt sich dann, das ist ein dieser Lerneffekt. Man hat nicht nur aus dem Buch gelesen, sondern man hat daran gearbeitet.
Ja. Und also von der Seite her immer bei Programmen auch mit überlegen, ob nicht irgendwie Exportmöglichkeiten bestehen, wo man das in ein anderes Format auch noch mit sichern kann oder sichern sollte und derartige Sachen. Und wir sind recht weit fortgeschritten mit der Zeit. Also wir wollten, es gab noch so ein paar lustige Geschichten bei diesen zusätzlichen Informationen beim Sichern. Zum Beispiel, woran man auch nicht wirklich im ersten Schritt denkt, sind ACLs. Also Informationen, die an die Dateien, an die eigentlichen Dateien mitgebunden sind, dass man die mit sichern kann oder sichern sollte.
Betrifft also Zugriffskontrolllisten.
Ja, Zugriffskontrolllisten beziehungsweise diese Extended Attributes. Wenn man zum Beispiel Sicherungen von User Bin macht, also dem ganzen Programm, sind an einige dieser Programme zusätzliche Attribute gebunden. Und wenn man die im Prinzip nicht mit sichert, kann man eigentlich das System praktisch nicht wiederherstellen. Das wird einem auffallen, hoffentlich, wenn man mal wieder so eine Wiederherstellung gemacht hat und versucht dann anfängt, mit dem System zu arbeiten. Wenn man dann Wireshark versucht zu starten, klappt das dann plötzlich nicht mehr. Aber das sind im Prinzip dann solche Sachen, mit an die man denken muss, an diese ACLs und Extended Attributes. Und aber diverse Programme helfen einem auch dann dabei. Oder man kann im Prinzip zum Beispiel wie mit rsync derartige Informationen auch mit kopieren auf ein Backup-Medium.
Auch ACLs?
Auch ACLs.
Okay.
Genau. Also rsync.
Muss ich mal übersehen haben bei dieser übersichtlichen Warnpage von ACL, von rsync.
Ja, und aber ich muss auch sagen, der Hinweis ist auch direkt dabei, wenn man mit rsync minus a alles sichert, steht in Klammern dahinter, außer. Deswegen ist eigentlich der interessante Befehl rsync-a hax, ein großes H für die Hardlinks, dass die gemacht werden, A für die ACLs und X für die Extended Attributes.
Okay.
Aber es gibt noch eine andere Stolperfalle, die ich glaube ich jetzt einfach mal zum Schluss mit präsentiere. Wer im Prinzip auf anderen Systemen unterwegs ist, wofür Backups erstellt werden, kann sich mal eine etwas größere Datei anlegen. Dann auch als normaler Benutzer kann man 10 GB Dateien speichern, obwohl man eigentlich nicht so viel Speicherrahmen hat, mit Hilfe von Sparse Files. Und dann mal gucken, ob der Admin an diese Geschichte gedacht hat, dass wenn er ein Backup zieht, Sparse Files bedenkt. Oder ob er im Prinzip die Datei 1:1 sichert und sich im Prinzip eine 10 GB Datei in sein Backup hineinpumpt und je nach Backup-Medium dann natürlich dieses Ganze voll läuft oder gar nicht möglich ist zu machen. Also wer einmal über dieses Problem Sparse Files gestolpert ist, wer einmal irgendwie dieses mitgenommen hat und dann diese Monster-Dateien, die tatsächlich nicht wirklich so viel Speicherplatz beanspruchen, wie sie eigentlich vorgeben zu haben, der wird im Prinzip beim Backup dann seinen Spaß erleben, wenn plötzlich Tonnen von Nullen geschrieben werden. Also es gibt dann auch im Prinzip bei Backups dann so gewisse Schwierigkeiten, Stolperfallen. Das ganze Thema ist eigentlich halt etwas, was eigentlich jeder machen sollte. Es ist das, was auch, ich sag mal, jeder machen kann in den Grundzügen, also in den einfachen Sachen. Wir kopieren Dateien. Aber es gibt da auch so ein paar diverse Sachen wie Exporte von Programmdatenbanken und eben Sparse-Files jetzt als das Extremum. Ja, die letzten 10 Sekunden laufen. Wir werden damit uns jetzt erstmal verabschieden und die nächste Sendung die Überraschung bringen.
Oder halt eben dann.